ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Ich gucke mal, da steht 13. Januar. Das heißt, wir müssten ja eigentlich mal mit so frohes Neues anfangen, oder?
Okay. Frohes Neues.
Ja.
Wünsche, gut gerutscht zu sein.
Ne, also, weiß ich nicht, aber könnte man ja machen. So.
Ja, haben wir dann jetzt, oder?
Haben wir damit jetzt. Machen wir mal so ein bisschen was Entspannsames, ne? Weil ist ja immer noch Winter und so ein bisschen Zeit für gemütliche Stunden auf dem Sofa. Haben wir uns gedacht, machen wir mal Lieblingsfilme und erzählen mal so ein bisschen was über erzähltechnische Dinge in unseren Lieblingsfilmen. Weil es ist ja leider so, oder was heißt leider, aber es ist ja so, wenn man sich mit Storytelling beschäftigt, dann hört das Gehirn ja nie wieder auf, darüber nachzudenken. Mhm. Und man kann quasi kein Medium mehr konsumieren, ohne über die entsprechenden eingesetzten Stilmittel nachzudenken. Yep. Von daher werden wir das jetzt heute mal so ein bisschen demonstrieren, indem wir halt über Dinge, die Autoren so auffallen, wenn sie ihre Lieblingsfilme gucken, besprechen werden.
Genau.
Möchtest du anfangen?
Nein.
Toll.
Du darfst anfangen. Du hast gefragt. Ich bin nur.
Ja, ist ja kein Problem. Nee, ja,
ich habe es jetzt in der Datei schon so sortiert, dass du anfängst und das müsste ich dann umkopieren und da bin ich zu faul zu. Deshalb.
Also. Ja, fein. Dann, bevor dich das jetzt völlig aus der Bahn wirft für den Rest des Tages, rede ich einfach weiter.
Danke.
Ist ja nicht so, als würde ich mich selber gerne reden hören oder so.
Nee, gar nicht.
Was habe ich denn als erstes aufgeschrieben?
Oh ja, Moulin Rouge.
Ich bin ja tatsächlich aus der Generation, die Moulin Rouge damals im Kino gesehen hat. Der Film ist ja auch schon erschreckend alt, weswegen ich mich jetzt auch erschreckend alt fühle.
Okay, ja, wir sind alt.
Ja, ist halt so. Daher kennen ihn auch von den jüngeren Menschen, die ich befragt habe, kennt ihn eigentlich kaum noch jemand.
Oha.
Das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, Moulin Rouge als Film wird eigentlich so ein bisschen, ich finde, er wird für mich ein bisschen zu schnell in die bedeutungslose Kitsch-Ecke geschoben.
Okay.
Weil es ist, natürlich ist es schon so, dass das alles sehr stilisiert und sehr melodramatisch und sehr kitschig ist.
Ich wollte gerade sagen, versucht der Film nicht in diese bedeutungslose Kitsch-Ecke reinzupassen, so mit Absicht und Aplomb und Hintergedanken, so ein Stück weit?
Ja, das ist schon richtig. Aber ich finde halt, man kann eben dadurch, dass es gewollt ist, ist es auch wieder so ein bisschen so ein Kunststilmittel, weißt du?
Aha.
Ich muss mir für die Shownotes merken oder vielleicht schreiben wir es gleich auf, dass ich auf jeden Fall das Phantom der Oper Video von Lindsay Ellis in die Shownotes setzen will.
Okay.
Da geht es zwar um den Phantom der Oper Film, aber da geht es halt auch sehr viel um Musical-Filme an sich und da geht es halt auch sehr viel um Moulin Rouge zwischendurch. Weil das halt so das Beispiel ist von einem Film, der halt, wenn man sich darauf einlassen kann, und ich kann total verstehen, wenn dieses bunte und reizüberflutete und melodramatische, wenn das jemandem nicht gefällt, dann ist das okay. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, dann ist es schon faszinierend, wie gut das funktioniert.
Ja.
Also obwohl das alles total soapy und bubbly und over the top und keine Ahnung was stilisiert ist, ist es halt schon, weil die Ästhetik halt durchdacht ist und weil nichts an dieser Ästhetik halt Zufall ist und weil nichts an dieser Ästhetik einfach zufällig over the top ist, bringt es schon seine Message auch wieder rüber. Ne, also so dieses, also Moulin Rouge ist ja ein Reimagining von La Bohème.
Mhm.
Und die Oper an sich ist ja nun auch nicht das am wenigsten melodramatische Medium, was man haben kann.
Ja.
Und von daher ist es für mich einfach ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man so ein Reimagining in einem anderen Medium einfach gut machen kann, indem man sich halt sehr viel Gedanken darum macht, was zeichnet denn so eine Oper an sich aus? Und das sind halt so die großen Gesten und die großen Emotionen. Und es ist alles total unrealistisch und total überkandidelt und niemand würde jemals so handeln und niemand würde sowas jemals sagen und eigentlich singen diese ganzen Leute und das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wenn man das halt auf ein Musical-Kinofilmformat übertragen will, in dem sich halt ganz andere Möglichkeiten bieten und das ist halt in dem Lindsay Ellis Video halt auch wieder das, wo sie sagt, das macht Moulin Rouge halt gut. Bei der Umsetzung, bei der Transportierung vom Phantom der Oper Musical zum Phantom der Oper Film haben sie es leider nicht so gut gemacht. Das kann man jetzt sehen, wie man will, aber
kein Widerspruch von mir. Ich meine, sie haben Gerard Butler gecastet und der singt Music of the Night, als wäre es ein Trinklied. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand schlechte Dinge über diesen Film sagt.
Nein, ich sage ja, ich habe den Film, glaube ich, nie gesehen und ich bin jetzt auch nicht so ein
ich war im Fremdsprachenkino. Ich habe am Ende auch geweint, das gebe ich offen zu, aber
ich bin auch kein Kenner des Bühnenstücks. Von daher kann ich jetzt dazu wenig sagen, aber
das habe ich jetzt zur Hälfte schon auf YouTube gesehen. Zur Hälfte, irgendwann wurde es mir dann zu langweilig. Es sind zu viele Szenen ohne Phantom. Das ist einfach, das interessiert mich. Egal, red weiter. Wir waren bei Moulin Rouge.
Ja, deswegen muss man das jetzt, also das ist jedenfalls ihre These. Es gibt halt verschiedene Fallstricke, wenn du ein Bühnenstück, egal ob das jetzt ein Musical oder eine Oper ist, bei der Oper ist halt nur die Transferleistung natürlich nochmal ein Stück größer, weil du musst halt, wenn du das als Musical verfilmen willst, dann musst du auch an der Musik ein bisschen was ändern, weil Opernmusik in einem Musical, weiß ich nicht.
Ja, der einzige Unterschied zwischen Musical und Oper ist auch der, dass im Musical halt Popmusik gespielt wird und heutzutage Opernmusik keine Popmusik mehr war. Mehr ist so rum.
Ja, ja, aber ne, das heißt, du hast halt noch so eine zweite Ebene von Transfer und auch da muss man ja sagen, macht Moulin Rouge ja nicht aus Versehen die stilistische Entscheidung, keine eigene Musik zu schreiben. Es gibt kein einziges es gibt kein einziges Musikstück in diesem Film, das für diesen Film geschrieben ist, sondern es erzählt halt die Geschichte von La Bohème ohne die Musik von La Bohème mit Popkulturmusikstücken, die schon existieren und die dann halt so zusammengesetzt werden, dass sie halt zu der Story passen.
Naja, die wurden schon für größeres Orchester umgearbeitet und so.
Ja, die wurden umgearbeitet.
Ja, ja.
Es gibt kein Stück, das jetzt tatsächlich, also soweit ich weiß, man möge mich da verbessern, aber mir fällt spontan kein einziges Stück ein, das für diesen Film geschrieben wurde. Das sind halt alles umgetextet, also so, ja, nicht mal umgetextete, aber so leicht umkomponierte Popsongs. Und auch das ist ja eine stilistische Entscheidung, hinter der ja Methode steht. Und die so eine Art von die natürlich auch so eine Art von Künstlichkeit da reinbringt, weil es halt so ein historisches Setting nimmt, aber auf sämtliche historischen Kulissen, Kostüme und Musikstücke und Auswahl einfach mal scheißt. Das heißt, man hat halt sofort so diesen Bubblegum-Kunst-Kosmos und ich kann das schon verstehen, weil das halt das Gefühl ist, was halt auch die Oper transportiert. Also du hast auch wirklich in der Oper nicht das Gefühl, dass jemand tatsächlich über das Leben von Pariser Prostituierten sprechen wollte, sondern das ist halt auch eine romantisierte, melodramatische Interpretation. Und wie gesagt, ne, beides an sich hat halt dasselbe Level von Melodrama, aber die Transportierung des Bühnenstücks auf die Leinwand mit der entsprechenden Berücksichtigung, dass sich halt Popkulturphänomene seit den 1800 irgendwas von was auch immer La Bohème ist, bis heute halt verändert haben. Und wenn man halt denselben Popkulturbezug herstellen will, heutzutage dann eben andere Dinge in so einen Film rein müssen, so ja. Blur und weiß ich nicht.
Nirvana!
Nirvana! Roxanne und bla, was man da dann irgendwie verwursten muss.
David Bowie.
Ja, Elton John, ganz viel.
Ja, und ich muss sagen, ich finde, das ist ein interessanter Aspekt an Moulin Rouge, dass, weil, ne, als der Film rauskam, gab's ja irgendwie diese Kritik so, Popmusik, das ist so anachronistisch und das ist, ja, halt, ne, alles anachronistisch. Aber so dieses, das ist ja irgendwie, wenn man diesen Film mit der Musik und der Mode und dem ganzen Gebaren der Zeit gemacht hätte, die halt, ne, ja, halt für diese Zeit, in der das spielen soll, angemessen wäre, wäre, glaube ich, ein Teil der Message verloren gegangen, weil man heute nicht mehr versteht, dass das damals Popkultur war. Weil ja, die Klamotten, die damals getragen wurden, wo man heute denkt, ach, ist das schön, diese alten Sachen, das war damals High Fashion. Das waren die Skinny Jeans von heute. Ja? Mhm. Die Turnüre war mal die modernen Skinny Jeans. Die Perücke war mal die Plateausohlen der Zeit, ja. Und mit der Musik ist das Gleiche, was heute, oh ja, die klassische Musik, das ist ja so anspruchsvoll. Mozart, das war damals Popmusik, das ist, was heute im Radio gedudelt wird, wurde damals an der Oper gedudelt.
Ja.
Und es war halt, hatte da halt dadurch in Anführungszeichen einen höheren Wert, dass man halt sich leisten musste, in die Oper zu gehen, um das zu hören. Sonst konnte man das nicht hören. Da gab's also, das war alles Pay-Per-View oder Pay-Per-Listen. Aber es war halt auch die Popmusik, da sind die Leute drauf abgegangen. Wer war das? War das Beethoven oder war es Haydn? Irgendwie so jemand, irgendeiner von den klassischen Komponisten, das war wirklich ein Phänomen wie die Beatles, wenn der gespielt hat, weil der für die Zeit so emotional war, sind die Damen da reihenweise in Ohnmacht gefallen, wie sie sich halt bei den Beatles ins Koma geschrien haben. Also ja, das ist, und das zeigt, dass sich, ja, das ist nur die Perspektive, die dazu führt, dass diese Dinge irgendwie so hochkulturmäßig aussehen. Das, was heute die Jugendlichen tragen, ist die Hochkultur von den 100 Jahren. Hallo.
Ja, und es ist halt, also wie gesagt, ich finde, dass gerade eben diese Entscheidung auf einer emotionalen Ebene, das verständlich zu machen, einem modernen Publikum, dass das eben bunt und laut und extravagant und irgendwie so ein bisschen surreal alles ist, macht halt schon irgendwo auf so einer emotionalen Ebene, vermittelt das halt schon das Gefühl von Bohème. Das ist halt irgendwie schon so, ne, Künstler und ihre Abgehobenen, und das ist halt so ein bisschen melodramatisch, aber ich rechne es halt dem Film halt sehr hoch an, dass er halt an manchen Stellen halt eben auch sehr schön dann so Spitzen setzt, wo es dann halt doch wieder einigermaßen stimmt. Also meine Lieblingsszene ist ja unüberraschenderweise die Tango-Szene, die ja dann auch danach jedes andere Musical scheinbar haben musste. Mhm. Die aber Moulin Rouge als einziges bisher gut gemacht hat, von denen ich gesehen habe. Mhm. Und da ist es halt so, okay, da laufen die Mädels dann schon wieder in relativ authentisch aussehender Unterwäsche rum. Mhm. Für die Zeit. Oder, ne, zu so einem Zeitpunkt, wo halt wirklich so ein ernstes Thema angeschlagen wird, so von wegen, ne, entscheidet man sich halt für den Mann, der einen aushalten kann, oder für den Mann, den man tatsächlich haben möchte, und dann das relativ authentische Witwen-Outfit der Zeit zum Tragen kommt, während halt Freddie Mercury's Show Must Go On. Also
das ist meine Lieblingsszene. Das ist mein absoluter Lieblingsteil von diesem Film. Das ist, und nicht nur, weil ich Freddie Mercury großartig finde, sondern das ist so, das geht so direkt in die Gefühle rein, so mitten in die Brust.
Ja, und wie gesagt, und da passt dann halt auch wieder dieses authentische oder dieses zumindestens authentischere, ne, Witwen-Outfit aus der Belle Epoque passt dann halt auch schon wieder dazu, weil das ist dann eingeschnürt und konventionell und düster und soll jetzt halt vermitteln, okay, jetzt müssen wir uns halt diesem gesellschaftlichen Zwang beugen. Und das geht halt so, also emotional funktioniert das hervorragend, wenn man sich darauf einlassen kann. Wie gesagt, ich mag sowas halt ganz gern, weil mir ist es lieber eine Adaption von einem Medium ins andere, egal ob das vom Buch zu Film ist oder hier halt von Oper zu Film. Mir ist es lieber, man ändert Dinge, die einfach in dem jeweils anderen Medium dann so besser funktionieren, aber dem Kern und den Emotionen und der Message des Originals entsprechen, als dass man sich sklavisch an die Vorlage hält, aber dann kommt halt irgendwas Blutleeres dabei raus.
Es ist ja auch so, dass man nicht so tun darf, als wäre die Vorlage, auf die man sich bezieht, immer perfekt. So, ja. auch in ihrem eigenen Medium. Und dann hinzugehen und zu sagen, so, das hat mir nicht so gefallen und da so ein bisschen was Transformatives zu machen und so ein bisschen Fanfiction-mäßig ranzugehen, so ein bisschen respektlos, so ein bisschen offen und lebendig irgendwie, finde ich auch gut.
Ja, aber man muss halt einen Plan haben, ne? Man muss halt wissen, warum man irgendwas tut. Und man kann über Baz Luhrmann viel sagen. Ich kann jeden verstehen, der diese Filme nicht mag, weil das ist halt eine eigene Ästhetik. Das ist halt so wie bei Tim Burton. Du erkennst, ob der einen Film gemacht hat oder nicht.
Welche Filme hat er denn noch gemacht?
Die Neuverfilmung von Romeo und Julia zum Beispiel ist auch von dem. Also von Baz Luhrmann jetzt zum Beispiel.
Welche, die mit Leonardo DiCaprio?
Ist halt auch oder? Melodrama und modern und bla. Anyway.
Ja.
Aber ich kann verstehen, wenn man das nicht mag, wenn einem das zu bunt und zu grell und zu hasse nicht gesehen ist, aber ich finde es schon, er weiß schon, was er tut. Das hat halt alles Hand und Fuß. Und bei Romeo und Julia gab es ja damals auch so, oh, das ist aber respektlos und überhaupt. Und hier diese Popkultur-Gedöns und diese 16-jährigen Schauspieler und bla, diese Schönlinge. Und
ja.
Was ich mir denke, ja, aber hast du das Shakespeare-Stück mal gelesen? Das ist genau das, was da steht.
Ja, lass den Staub auf meinen Vorstellungen von Kultur. Mach das nicht lebendig. Das Telefon.
Moment. Ja, aber wie gesagt, wir hatten irgendwie, Romeo und Julia war jetzt eigentlich gar nicht das Thema, aber
genau.
Es ist halt, ne, so Neuübertragung von altehrwürdigen Stoffen, um halt klar zu machen, dass die heutzutage zwar altehrwürdig sind, aber dass die echt der heiße Scheiß waren damals, als sie rausgekommen sind. Finde ich halt nicht schlecht. Und deswegen, ja.
Deswegen ist Moulin Rouge einer
der... Mag ich diesen Film sehr gern.
Sehr schön. Wunderbar. Machen wir dann mit mir weiter.
Ja, bitte. Jetzt kannst du dich nicht mehr rausreden. Jetzt müsstest du auch was sagen.
Okay, ja. Mein erster Lieblingsfilm ist Der weiße Hai von Steven Spielberg. Und die Geschichte von mir und diesem Film ist, dass ich, irgendwann gab es den mal auf Netflix und ich hatte den noch nie gesehen, ich hatte nur davon gehört, deshalb auch.
Wir werden ein größeres Boot brauchen, wer hätte nicht davon gehört.
Vorübergehend so ein bisschen Skeptizismus gegenüber der Vorstellung, ins Meer zu gehen, bis mir dann erklärt wurde, so, ja, nee, im Atlantik gibt es doch keine großen Haie. Es gibt weiße Haie im Atlantik, aber die kommen nicht so nah an die Küste ran. Also, okay, ja, aber ne, vor 1, 2, 3, 4 Jahren, irgendwie sowas, keine Ahnung, auf Netflix, dachte ich mir so, 80er Jahre Monsterhorror, den gucke ich mir an, das wird bestimmt lustig. Und total trashy und so. Und dann habe ich mir den angeguckt Und dann war der Film vorbei und dann saß ich dann so und dachte mir so, was zur Hölle war denn das jetzt? Und bin dann gleich auf YouTube gegangen und hab mir von wem war es, von irgend so einem YouTuber, dessen Meinung ich vertraue, mir ein Video angeguckt, in dem er über diesen Film redet und dachte mir so, nee, das ist tatsächlich ein gutes Stück Handwerk. Das ist tatsächlich ein großartig erzählter, großartig geschriebener, großartig gefilmter, großartig gespielter Film. Und dann war ich so, habe ich mich so ein bisschen betrogen gefühlt, dass irgendwie das mir so kolportiert wurde oder dass ich diese Interpretation hatte, dass der weiße Hai ja irgendwie Trash sein muss. Ich meine, ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn der Film Trash ist. Ne? Trash ist auch. Aber
ich würde Sharknado empfehlen.
Ja, das hast du schon mehrfach getan und ich habe es immer noch nicht geguckt. Aber der weiße Hai ist jedenfalls ist eine Buchverfilmung. Und zwar vom gleichnamigen Film von Peter Benchley. Das habe ich dann als Vorbereitung.
Buch.
Ja.
Gut.
Film, Buch. Beides heißt Jaws.
Ja, okay.
So, ja, jedenfalls, ne? Und das habe ich mir dann zur Vorbereitung dieser Folge, habe ich mir das vor ein paar Monaten mal so geshoppt und mal so reingelesen und mir so gedacht, so, ah, der Film ist besser.
Weil das ist auch mal schön, wenn man noch ein bisschen, wenn man noch so ein paar mehr Beispiele hat für Verfilmungen, die tatsächlich besser funktionieren als das Buch.
Also all meine drei Lieblingsfilme sind mehr oder weniger Buchverfilmungen und bei allen dreien ist der Film besser als das Buch.
Hast du inzwischen mal den Film zu Jurassic Park gesehen?
Jurassic Park, den Film, ja, ne? Den habe ich gesehen. Den Film hatte ich schon ewig gesehen. Den habe ich schon ganz lange gesehen. Der Film ist nicht so gut wie der Anfang vom Buch. Er ist dann besser als das, wie das Buch weitergeht. Wir haben da schon eine Folge, in der ich ausgiebig drüber geweint habe.
Ich hatte irgendwie im Kopf, dass du Jurassic Park auch noch nicht gesehen hast. Von daher war das einfach bei mir falsch abgespeichert.
Nee, den ersten Teil habe ich gesehen. Ich glaube, den zweiten habe ich da nur drüber YouTube-Videos drüber gesehen. Keine Ahnung, aber den ersten Teil habe ich auf jeden Fall gesehen. Den fand ich auch ganz unterhaltsam. Aber ja, der Film ist einfach. Also ich kann erzählen, soll ich erzählen, warum das Buch scheiße ist? Oder wird das dann zu lang?
Kannst du vielleicht erzählen, was der Film besser macht als das Buch? Weil ne, wir reden ja darum, warum das dein Lieblingsfilm ist. Und wenn du sagst, der ist besser als das Buch, dann ist es ja vielleicht auch wieder so eine Art von Portierung von einem Medium zum anderen, die halt einfach in dem zweiten Medium besser funktioniert.
Der Film macht auf jeden Fall besser, dass er zum Punkt kommt und keinen überflüssigen Scheiß erzählt, den keinen interessiert, zu einem Zeitpunkt, zu dem es keinen interessiert, auf eine Weise, die total ungeschickt und exposition-y ist. Ja, und ja, was ich an diesem Film, ich habe hier ganz viele Notizen dazu. Ich finde es so schön, so Chief Brody, das ist der Hauptcharakter im Grunde, der Perspektivcharakter. Und der ist eher so ein blasser Charakter, aber er hat seine Momente, was ich total schön finde. Und mein absoluter Lieblingscharakter ist Hooper, der Marinebiologe, Meeresbiologe. Der ist so ein vielseitiger Charakter. Der hat so viele, der ist auf der einen Seite ist der so jugendlich irgendwie lebendig, sprunghaft und so. Er ist aber auch, kann super betroffen sein, wenn es halt irgendwie um schlimme Dinge geht, wenn zum Beispiel Quint irgendwie seine traumatische Erfahrung mit Haien erzählt. Und er ist fachkundig, er ist aber auch, kann super sarkastisch sein, was so ein bisschen zu seinem jugendlichen Esprit so ein bisschen im Widerspruch steht. Und er ist auch super witzig. Also dieser Charakter hat irgendwie verglichen mit vielen anderen Nebencharakteren in Filmen, die essentiell eigentlich ein Horrorfilm sind. Wobei, ist es ein Horrorfilm? Nach manchen Definitionen ja, nach anderen Definitionen nein. Aber er ist auf jeden Fall wunderschön vielseitig. Dann, was ich total großartig gemacht finde, ist, dass dieser Film, ich meine, ein Teil ist sicherlich dem geschuldet, dass es die 80er waren und da war man halt vielleicht so im Mainstream-Kino war man noch nicht so mega blutig und gory. Das hat sich dann so erst so mit der Zeit entwickelt, dass da so die Hemmungen abgebaut wurden. Aber der kommt sehr natürlich rüber und unaufgeregt und eben halt nicht so trashy. Und wir haben die Story eigentlich nur, um zu erklären, warum das Monster jetzt die ganzen jungen Frauen umbringt, die sich erdreisten, Sex zu haben. Sondern es werden ne, es wird, die erste Frau, die stirbt, ist eine, die an den Strand geht, um mit einem Typen rumzumachen. Das ist schon so. Aber dann werden eben auch Kinder gefressen. Also auch die Unschuld vom Lande, nein, die unschuldigen Charaktere werden von
diesem. Es ist halt eine Teil Naturgewalt, gefressen. Ne?
Genau.
Ist halt, ja.
Es ist ein sehr großer Hai. Dann mag ich die Szene, wo sich das ganze Dorf zusammen oder mehr oder weniger das Dorf zusammen sammelt, um darüber zu diskutieren, ob jetzt der Strand geschlossen werden soll. Und das ist so wunderbar, weil du hast in dieser Szene, alle reden durcheinander. Und es ist im Grunde, brauchst du keine langen Reden darüber, was jetzt irgendwer für Argumente hat und so, wie das in vielen Filmen gemacht wird, dann steht der eine auf und sagt sein Ding und der andere steht auf und sagt sein Ding. Und da ist es halt, dass alle durcheinander reden. Und du fängst so Stichpunkte auf. So irgendwie, ja, Hotel und irgendwie Feriengäste und Einnahmen und wird uns ruinieren und bla bla bla. Und du kriegst halt dieses ganze Problem anhand und auch die einzelnen Agenda und die einzelnen Gründe der verschiedenen Charaktere kriegst du in dieser Stichwortliste mit. Du brauchst gar nicht das Ausführliche, weil die ausführlichen Gründe kannst du dir selber denken. Das muss man dir nicht erklären. Das ist so... so geil, ich bin so dankbar für diese Szene, weil die dieses Problem so wunderbar löst. Und es werden damit halt die Charaktere mit so ganz wenigen Strichen skizziert, weil du siehst den Bürgermeister und hast eine Vorstellung davon. Du siehst die Motel-Tante, die ihre Meinung hat und so wie sie auftritt, kannst du dir was darunter vorstellen, wer das ist. Und das ist auch sehr großartig gemacht. Dann so der Gore-Faktor, der Blutfaktor kommt erst so gegen Ende rein. Und wunderschön ist es, wenn sie die Überreste von diesem ersten Opfer dann herkriegen und Hooper soll halt die Autopsie, beziehungsweise Autopsie, da ist nicht mehr viel zu autopsieren, aber Hooper soll sich das halt angucken und sagen, war das ein Hai und wenn ja, was für einer? Und er kriegt dann diese kleine Kiste, in der noch so ein paar Stückchen drin sind. Und es ist so wundervoll, weil seine Reaktion ist so total understated. Also es ist nicht so, dass er irgendwie so zurückprallt und so, oh mein Gott, oh, das ist ja furchtbar, sondern er bleibt total ruhig und ist super fachmännisch, fragt sich aber ein Glas Wasser. Und das ist, weißt du, so, er muss jetzt erstmal einen Schluck trinken. Er ist total ruhig. Es ist alles in Ordnung. Er ist total cool. Aber er möchte jetzt gerne einen Schluck Wasser trinken. Ich hab innerlich so gequiekt bei dieser Szene, weil auch so schön charakterisiert. Und ja, man sieht halt an Hoopers Reaktion, was da los ist. Und das Blutbad wird nicht so gezeigt. Später sieht man dann, wie ein Arm irgendwie oder ein Bein zu Boden fällt im Meer und so. Also das kommt noch, aber es ist halt nicht jede einzelne Situation ist ausgereizt, um sofort möglichst viel Horror zu bringen, sondern das wird so langsam, weißt du, wie so ein Hai, der so langsam so ranschwimmt und um einen rumkreist, kommt halt auch so diese Schockmomente, so erst so in der Ferne sieht man so die Flosse über dem Wasser und dann irgendwann sieht man das blutige Bein und so. Genau. Sie haben wunderbar eine Kunst aus der Notwendigkeit gemacht oder aus der Notwendigkeit eine Tugend gemacht, weil sie halt zeigen wollten, dass dieser Hai wirklich eine Bedrohung ist und auch wie dieser Hai funktioniert, warum der so gefährlich ist, wie der jagt und sowas. Und da hätte man jetzt natürlich hingehen können und Hooper hätte das dann erklären können. Ja, Haie sind blablabla, wäre super langweilig gewesen. Stattdessen nimmt die Frau von Chief Brody ein Buch über Haie in die Hand und blättert darin rum. Und man sieht halt sehr eindeutige Bilder, die diese Dinge erklären. Es braucht kein Wort gesagt zu werden, sondern sie blättert einfach nur durch dieses Buch durch. Und es ist auch so geil, weil sie ist vorher ist sie noch so ein bisschen skeptisch und meint, ach, lass doch unseren Sohn mit dem Boot irgendwie spielen. Das ist doch am Kai festgebunden. Das ist doch überhaupt kein Problem. Und blättert halt durch dieses Buch und sieht dann ein Bild von einem Hai, der ein Boot angreift. Klappt das Buch zu, geht raus und brüllt ihren Sohn an, dass er gefälligst aus dem Boot rauskommen soll. Das heißt, dieser Charakterentwicklungsmoment und diese plötzliche Angst, die dann aus der zusätzlichen Information rankommt. Wer auch immer dieses Drehbuch geschrieben hat, ich möchte diese Person nehmen und ich möchte sie knutschen, weil das so wunderbar eingebaut ist. Und es gibt einen Jumpscare am verlassenen Boot, den fand ich so ein bisschen, das ist für mich so ein bisschen flach gefallen, weil halt es nicht ganz zu erkennen ist, wo jetzt, wie war das? Das war irgendwie so eine Leiche an diesem Boot, das aber nicht wirklich untergegangen ist und irgendwie, keine Ahnung. Hat mich so ein bisschen rausgerissen, aber in Ordnung. Ein weiterer geiler Punkt ist, wie in diesem Film, wie Steven Spielberg den Hintergrund von Szenen benutzt, um zwei Dinge gleichzeitig zu erzählen. Weil du hast halt im Vordergrund, hast du irgendwie den Charakter, die beiden Charaktere, die gerade interagieren miteinander und über was reden. Und im Hintergrund siehst du halt andere Charaktere, die Dinge tun, zu denen kein Text notwendig ist. Das heißt, du siehst die Leute, die sich vorne irgendwie über das unterhalten und siehst dann, wie hinten irgendwie diese ganze tonnenweise Ausrüstung angekarrt wird und wie irgendwie Quint im Hintergrund Dinge tut. Das heißt, du hast so dieses Tableau von den Charakteren, die was tun und du hast die Dinge, die im Hintergrund leben. Diesen total belebten Hintergrund, der halt auch noch was erzählt und diesen Kontext gibt. Und das fand ich, habe ich auch so toll. Und ich liebe es, dass an diesem Film viele, viele Szenen, viele ikonische Textstellen sind tatsächlich improvisiert. Also dieses We're gonna need a bigger boat ist improvisiert. Und That's some bad head, Harry, das ist auch improvisiert. Und Quints ganze Geschichte über die USS Indianapolis ist improvisiert. Und wenn man sich mal hinsetzt und sich diese Geschichte anhört, wie er die erzählt, das ist improvisiert. Der hat das nicht geschrieben, der hat da nicht irgendwie, beziehungsweise, keine Ahnung, vielleicht hat er es doch gemacht. Aber das ist so großartig erzählt, so großartig formuliert. Das ist so richtig, richtig gut gemacht. Und das ist, wenn man so sieht, dass die Schauspieler, ne, Schauspieler haben immer einen Anteil am Film, weil sie sind, die machen das Rohmaterial, aus dem später die Geschichte zusammengeschnitten wird und ihre Interpretation und Darstellung tut auch was, aber durch diese Geschichte hat der Quint so einen massiven Hintergrund gegeben und auch nochmal so ein Drama reingebracht und das einfach so schön erzählt, das ist super. Also, ja, und das ist es, was ich an diesem Film so liebe. Und ich kann den echt nur jedem empfehlen, auch wenn natürlich, das hätte ich vielleicht vorher noch sagen sollen, aber natürlich hat dieser Film einen auch nicht so geile Auswirkungen gehabt, jetzt aus der Perspektive der Haie dieser Meere, weil der halt dazu geführt hat, dass nicht nur Klein Tine sich so dachte, so, gehe ich jetzt wirklich in das Wasser rein, sondern dass andere Leute sich so dachten, so, oh mein Gott, Haie sind grauenvolle Monster, wir müssen sie alle ausrotten. Und dieser Film hat deutlich mit dazu beigetragen, dass die Hai-Populationen zurückgegangen sind. Das ist sehr traurig, weil dieser Film sich schon eigentlich Mühe gibt, das darzustellen, dass ja, okay, da ist dieser große Monsterhai, der Leute frisst, aber die meisten Haie tun das eigentlich nicht. Und es gibt ja diese Szene, wo sie dann denken, sie hätten den Hai gefangen und haben da diesen großen Hai aufgehängt und dann macht Hooper den aber auf und stellt fest, der hat alles Mögliche gefressen an Schrott, aber keinen Menschen. Das heißt, da wurde ein Hai unnötigerweise umgebracht. Also das ist schon auch in diesem Film mit drin, aber ja, es hat halt, ne, solche Dinge gehen dann halt auch gerne am hysterischen Betrachter vorbei. Und was finde ich noch? Das Minenspiel. Wenn sie den Hai endlich am Fass haben. Und Quint und Hooper sind so total begeistert, dass sie den endlich haben. Und Chief Brody steht so daneben und ist definitiv unbegeistert. Das ist einfach, das ist diese Situationskomik. Also dieser Film hat auch ganz schön viele komödische Momente, komödiantische Momente, die einfach durch dieses großartige Schauspiel und das, wie großartig das geschrieben ist, da hereinkommen. Und das, ja, es war jetzt eigentlich nur so ein Abfeiern von den Dingen, die ich großartig finde an dem Film. Aber
ja gut, aber wir sprechen ja auch über Lieblingsfilme. Also
genau. Na, ich versuche, ich gucke gerade, weil du hast mit Moulin Rouge, da hast du so, da war jetzt so mehr Mehrwert. Aber eigentlich habe ich auch mehr Mehrwert drin, weil ich halt, ne, wie man bestimmte Dinge wunderschön darstellen kann, ohne dass sie langweilig werden und so. Das ist schon auch drin. Also habe ich schon auch noch.
Alles gut.
Mehrwert. Es ist nicht nur.
Ich finde auch der Weiße Hai, ich meine, vielleicht auch gerade, weil sehr viele Dinge in dem Drehbuch einfach sehr gut gemacht sind und natürlich auch Spielberg das halt mit seiner Erzählart und dem mehrere Dinge gleichzeitig erzählen und sowas natürlich auch sehr gut umgesetzt hat, weil ein gutes Drehbuch ohne eine gute Umsetzung ist ja nur so ein Drittel der Miete quasi. Ich finde, der Film ist auch deswegen sehr gut gealtert. Also ja, man kann sich den auch heute noch durchaus angucken und der hat halt eben, weil die Schockeffekte und wie der Hai dann schlussendlich aussieht oder auch nicht, das ist halt einfach nicht so wichtig. Ich glaube, das ist halt der Grund, warum der Film halt sehr viel besser gealtert ist als sehr viele andere Monsterfilme, die halt wirklich sich nur auf ihre Effekttechnik verlassen, die dann in 10 Jahren allerdings irgendwie wieder veraltet ist und wo man sich dann denkt, ach,
ja, das war auch noch so eine Sache.
Ja, sonst hat der Film aber nicht viel, ne?
Ja, das war auch noch so eine Sache, wo Steven Spielberg so ein bisschen drumrum arbeiten musste, dass halt diese Hai-Puppe, die sie hatten, immer wieder nicht funktioniert hat. Sonst hätte er den weißen Hai schon noch viel, viel mehr zeigen können. Und so war er halt gezwungen, das Ganze mehr anzudeuten, was dem Film, glaube ich, auch gut getan hat.
Ja, also, würde ich auch so sehen.
Also vielleicht wäre der nicht so gut gewesen, wenn alles so funktioniert hätte, wie Steven Spielberg sich das vorgestellt hat. Aber es ist halt, ne, manchmal ist man halt nur durch Zufall gut. Und das ist aber auch in Ordnung. Weil viele Dinge sind mit Absicht und voller Absicht gut geworden. Und ja.
Genau.
Machen wir dann mit Weißer Oleander weiter, oder?
Ja, das können wir tun.
Okay.
Also Weißer Oleander ist quasi, ist glaube ich ein Film, den kennt kaum jemand. Also
ich hatte davon gehört. Michelle Pfeiffer spielt da doch mit, oder?
Ja, ich habe den aus Versehen im Kino geguckt, gebe ich zu, weil eine Freundin mich da reingeschleppt hat, weil die den gut fand. Und ich habe es ja auch offensichtlich nicht bereut, aber also von den Leuten, denen ich über die Jahre, der Film ist ja nun auch schon aus den 90ern, glaube ich, oder höchstens aus den frühen 2000ern, weil ich den gesehen habe, da war ich definitiv noch in der Schule. Allen Menschen, denen ich so über die Jahre davon erzählt habe, da ist mir nie irgendwie einer begegnet, der den tatsächlich auch gesehen hatte.
Okay.
Von daher, ja, ist halt auch eher so ein nicht so Blockbuster-fähiger Film, obwohl halt relativ große Namen mitspielen. Also Michelle Pfeiffer kennt man und Renee Zellweger war zu der Zeit halt auch noch ein großer Name.
Mhm.
Also Bridget Jones und so, das war da halt damals noch gar nicht so lange her. Aber ja, ist halt auch eher so ein Spartenfilm, so ein Familiendrama, Psychodrama irgendwie, was auch eigentlich überhaupt nicht mein Ding ist, weswegen ich wahrscheinlich auch freiwillig nicht auf die Idee gekommen wäre, den Film zu gucken, aber offensichtlich habe ich es ja nicht bereut und habe den jetzt einfach mal hier aufgelistet, weil das tatsächlich der einzige Film ist, der mir spontan einfällt, zu dem ich mir damals das Drehbuch besorgt habe, weil ich dringend das Drehbuch lesen wollte. Also das Drehbuch zu Shakespeare in Love habe ich mir auch gekauft, aber einfach nur deswegen, weil es das halt in der Meyerschen gerade gab und weil das von Tom Stoppard war und weil ich neugierig war, ob das Drehbuch anders ist als der Film und warum sie halt irgendwie Tom Stoppard brauchten, um das zu schreiben. Aber nee, da habe ich tatsächlich mir das Drehbuch besorgt, weil ich tatsächlich dachte, vielleicht kann man das mal für die Bühne umadaptieren. Weil es ja bei uns in der Theatergruppe immer so ein perpetuelles Problem war, dass wir keine Stücke gefunden haben mit genug großen Frauenrollen. Weil unsere Frauen-zu-Männer-Ratio in der Theatergruppe war meistens so 70 zu 30. Bei den Stücken, die wir gefunden haben und die uns gefielen, war es aber immer andersrum. Das heißt, du musstest halt entweder immer super viele Rollen umschreiben und umgendern, oder du musstest halt immer super viele Mädels irgendwie Bärte ankleben oder so, was halt auch irgendwann nervig ist. Und ja, Weißer Oleander ist halt ein Buch, in dem es halt vor allen Dingen um Frauendynamiken geht. Also es geht um Mutter-Tochter-Dynamiken und um Pflegefamilien, Pflegemütter-Töchter-Dynamik und so. Und da hätte man halt nicht so das Problem gehabt, dass man irgendwie keine Frauen besetzen kann. Deswegen fand ich das ganz gut, aber es ist halt auch ein Film, der sich, denke ich, für eine Bühnenadaption schon eignen würde, weil er ist halt sehr, also zum einen sehr episodisch, was auf der Bühne ganz gut funktionieren kann. Zum anderen halt sehr zurückgenommen, was halt so visuelle Dinge angeht. Es geht halt vor allen Dingen darum, Menschen reden in einer Location miteinander und dann reden Menschen in einer anderen Location miteinander und dann streiten Menschen mal in einer Location miteinander, aber das ist dann halt auch schon so viel Action, wie es gibt. Was sich halt für so ein doch begrenztes Setting einer Theaterbühne halt durchaus auch anbietet. Und es ist halt ein Film, der sich halt ausschließlich mit Beziehungsgeflecht von Figuren beschäftigt. Und das ist halt sowas, das kann man auf der Bühne halt auch sehr wunderbar darstellen und sehr wunderbar adaptieren, weil es halt nicht so viel Plot gibt, den man halt darstellen muss, sondern es geht halt wirklich nur darum, wie stehen diese Leute gerade zueinander. Und das ist halt quasi die Dynamik, die halt die Geschichte vorantreibt. Da der Film super unbekannt ist, kann ich kurz erklären, worum es geht. Also Michelle Pfeiffer spielt eine Mutter. Der Point-of-View-Charakter ist allerdings ihre Tochter. Das heißt, es wird aus der Sicht der Tochter erzählt, die mit ihrer Mutter halt in Kalifornien lebt. Und ihre Mutter ist halt Künstlerin und ihre Tochter vergöttert sie halt so ein bisschen und will halt unbedingt so sein wie sie und bla. Es hat so ein Einzelkind, alleinerziehendes Elternteil, Beziehung, die halt sehr, sehr co-abhängig ist quasi. Und dann wird die Mutter aber von ihrem Freund verlassen und bringt ihn daraufhin um.
Ja.
Und vergiftet ihn halt, ne? Ja, vergiftet ihn halt mit Oleander. Das ist halt der Grund, warum der Film so heißt. Und kommt daraufhin ins Gefängnis und schon allein das ist der erste Akt. Das ist der inciting incident. Das wird halt super, super low-key erzählt. Du siehst das nicht mal, weil du siehst halt nur so, ja, okay, das Mädel kriegt halt irgendwie mit, dass sie sich, ne, sitzt halt abends in ihrem Zimmer und hört, dass der Freund und die Mutter sich streiten. Okay. Geht dann halt irgendwie runter und ihre Mutter ist irgendwie so ein bisschen traurig oder so, aber auch relativ zurückgenommen. Und dann sieht man halt in der späteren Szene, wie sie halt irgendwie diese Oleander Äste, Blumen, wie auch immer, in so einer Vase arrangiert, in der halt irgendwie so Milch oder sowas drin zu sein scheint. Und dann springt das halt quasi schon zu der Szene, wo sie verhaftet wird. Weil mehr kriegt das Mädel halt von den ganzen Dingen nicht mit. Also sie hatte weder Grund, also sie hatte anscheinend offensichtlich weder Grund zu der Annahme, dass ihre Mutter ein sinistres Motiv hatte, diese Oleander-Dinger in dieser Karaffe anzurichten. Noch kriegst du irgendwas davon mit, dass der Freund stirbt. Du kriegst nichts von der Ermittlung mit. Es gibt keine Cops, die halt irgendwie Befragungsszenen machen oder keine Ahnung was. Nö. Geht halt so von Schritt A zu Schritt B, ist halt relativ schnell abgehandelt. Und darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass ihre Mutter dann im Gefängnis ist. Und es geht jetzt darum, dass sie ins Pflegeheim kommt und wie sich dann ihr Leben weiterentwickelt. Und das fand ich halt schon so, das ist halt so wunderschöne so Unterwanderung von Erwartungen, weil du würdest jetzt erwarten, dass halt so dieses Eifersuchtsdrama super im Vordergrund steht und wir halt uns super darauf konzentrieren müssen, oh, die zurückgewiesene Frau und wie ist ihr Mindset und wie konnte sie das tun und wie, ne, klügelt sie diesen Plan aus und bla, nö. Interessiert alles nicht. Sie ist nicht der Hauptcharakter, es geht jetzt darum, sie ist nicht mehr da, sie ist im Gefängnis, ihre Tochter muss jetzt alleine klarkommen. Wie geht's jetzt der Tochter damit? Mhm. Ich fand das sehr gut. Ja. Ich fand das sehr gut. Es war halt wirklich so absolut nicht täterfixiert. Es war absolut opferfixiert. Also nicht auf das Opfer in dem Sinne, dass man von ihrem Freund viel gesehen hat, sondern wirklich, ne, so um darzustellen, so, okay, das Leben ihrer Tochter hat sie gleich auch noch kaputt gemacht. So.
Ja.
Oder zumindest sieht es halt so zunächst danach aus. Und der Rest des Films ist halt deswegen etwas episodisch, weil dann halt mehr oder weniger erzählt wird, wie sie halt von Pflegefamilie zu Pflegefamilie wandert, halt immer wieder mit irgendwie Zeiten dazwischen, wo sie halt im Pflegeheim ist. Und auch das ist halt so super, also meistens halt so super zurückgenommen erzählt. Also du siehst halt wirklich nur so in so ganz schlaglichtartigen Szenen, die aber alleine durch die Emotionen, durch die Schauspieler und durch die Dialoge so eine Signifikanz bekommen, wie halt diese einzelnen Situationen dann immer auseinanderfallen. Und es ist halt auch sehr subtil gemacht und sie braucht halt sehr lange, also der Point-of-View-Charakter braucht halt sehr lange und der Zuschauer halt auch, um halt rauszufinden, dass eigentlich die ganze Zeit ihre Mutter die Kontrolle hat. Dadurch, dass sie von ihr abhängig ist, emotional und psychologisch völlig hörig ist, dem, was sie sagt. Und dadurch, dass sie halt auch in der Lage ist, andere Menschen zu manipulieren. Und das ist halt so, also ich sage immer, Michelle Pfeiffer ist als Titania großartig, aber so als diese wirklich komplett unterschwellige Soziopathin macht die dir echt Angst. Weil die am Anfang siehst du sie halt wirklich auch mit den Augen der Tochter und sie ist halt schön und sie ist kreativ und sie ist, ne, talentiert und irgendwie ätherisch und philosophisch und bla bla bla. Und irgendwann fällt dir dann so auf, so, ja, aber die ist total kalt. Es interessiert sie null, was ihre Tochter empfindet. Es geht immer nur um sie. Es geht immer nur darum, was sie möchte und dass sie die Kontrolle will und dass sie es nicht ertragen kann, wenn Menschen sich von ihr entfernen. Und das ist so gruselig auf Dauer. also das ist echt, echt gut gespielt. Ohne jetzt zu spoilern, also wer tatsächlich jetzt keine Spoiler zu dem Film möchte, springt wahrscheinlich am besten einfach zum nächsten Kapitel, weil ab hier werde ich Spoiler verraten.
Okay.
Es wird dann halt in dem Moment offenbar, wo sich die Tochter in einer Pflegefamilie wirklich wohlfühlt. Also die ersten Episoden, da merkst du sofort, okay, an den Familien an sich stimmt auch irgendwas nicht. Die sind an sich dysfunktional, so dass das Pärchen, das keine eigenen Kinder hat und daran haben kann und daran kaputt geht. Oder die super christliche Familie, die halt irgendwie nur 95.000 Fosterkinder haben will, um das Geld einzustreichen und dann halt im Trailerpark wohnt und so. Das ist halt alles so ein bisschen, es ist natürlich auch so ein bisschen so ein Spiel mit Klischees. Aber ne, wirklich auseinanderfallen tut die Situation halt erst in dem Moment, wo sie halt eine Pflegefamilie findet bei einem Pärchen. Und das ist dann Renée Zellweger, die Mutter, also die Pflegemutter spielt, wo sie sich wohlfühlt, dass du halt wirklich Angst vor Michelle Pfeiffer bekommst, weil damit ist sie halt wirklich nicht in der Lage umzugehen und schafft es halt sehr subtil und nicht so, dass man es wirklich sieht, aber so, dass der Film keinen anderen Schluss zulässt, schafft es halt wirklich, diese arme, unglückliche, kinderlose Frau in den Selbstmord zu treiben. Damit ihre Tochter sich nicht an diese Familie bindet, damit sie die Kontrolle behält. Und das ist halt so gruselig gespielt.
Ja, das
Weil da ist überhaupt keine Emotion. Also ich hatte sehr viel Respekt vor Michelle Pfeiffer in diesem Moment, weil das ist so subtil, aber du hast danach so einen Hass auf diese Frau, das ist unfassbar. Daraufhin, und das war so einer der großartigsten Momente des ganzen Films, wo ich halt wirklich dann der Überzeugung war, okay, das ist super, weil ich hatte jetzt fast schon erwartet, auch da, ne, wieder so eine Klischee-Unterwanderung, ich hatte jetzt fast schon erwartet, dass das jetzt halt irgendwie so in so ein Misery-Porn irgendwie abdriftet, wo sie halt im Pflegeheim bleibt und da halt irgendwie weiter misshandelt wird und so, keine Ahnung, und dass ihre Mutter quasi gewinnt. Mhm. Aber das passiert halt nicht, sondern der Film schafft es halt, oder ne, schafft es halt in ihrer Charakterisierung halt, wie du gerade sagtest, in so einem einzigen Moment so eine Charakterentwicklung zu zeigen, wo man sich denkt, jawohl, ja. Ne, und das ist halt so, wo halt das nächste Mal irgendwie Adoptionstag ist in diesem Pflegeheim und sie halt quasi schon damit abgeschlossen hat und sagt, nein, sie will in keine neue Pflegefamilie, sie will nicht nochmal jemanden in Gefahr bringen und ihre Mutter nicht, ne, weiterhin das Leben anderer Leute zerstören lassen. Mhm. Und dann kommt halt so eine total überkandidelte, ich glaube, sie hat, glaube ich, in der deutschen Synchro hatte sie so einen leicht polnischen Akzent, ich weiß nicht, ob sie einen russischen Akzent hat im Original, ne, so, ja, die sieht halt so ein bisschen aus wie so eine, wie man sich so eine Bordellmutter vorstellt. Kommt halt rein und meint, sie braucht halt irgendwie ein junges Mädchen, das ihr halt hilft beim Flohmarktverkauf. Und du siehst halt in diesem Mädchen so diese Zahnräder arbeiten und dann so, ich will die da. Ne, so halt, und du siehst das so und so dieser Aha-Moment, so, da ist jemand, der ist genauso egozentrisch und der ist genauso darauf fixiert, was sie will und was sie macht, da hat meine Mutter keine Chance. Und das fand ich großartig. Also diesen Twist, einfach zu sagen, so, okay, ich habe verstanden, wie das Spiel funktioniert und jetzt drehe ich das Spiel so, dass ich gewinne. Ich fand das toll. Also na, natürlich ist dann diese Episode, wo sie dann halt in dieser, ja, mehr oder weniger wird das halt so ein bisschen so modern, Gypsy-mäßig geframed Familie dann halt wohnt, ist natürlich auch nicht alles eitel Sonnenschein, aber damit hat sie dann halt wirklich so den kompletten Bruch vollzogen mit ihrer Mutter. Sie schneidet sich dann auch die Haare ab und färbt die schwarz und fängt halt an, halt auch irgendwie diesen überkandidelten Look der anderen Mädchen halt irgendwie zu übernehmen, einfach nur um sich abzukapseln. Um halt von diesem, meine Mutter will mich quasi so als Extension ihres eigenen Selbst halt irgendwie wahrnehmen und bis hierhin und nicht weiter und dann halt auch so dieses Bild halt irgendwie zu brechen. Das fand ich halt schon sehr großartig. Der Film endet dann halt auch sehr, sehr happily ever after. Also sie, ne, okay, findet dann. Okay. Sie kommt dann am Ende, glaube ich, mit einem Typen zusammen, den sie aus dem Pflegeheim auch kennt. Und ja, das war, aber ne, wiederum, das fand ich halt auch nicht so verkehrt. Also, dass der Film halt wirklich auf so einer positiven Note endet, wo sie halt keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter hat.
Weil sie hat sich verdient. So ein verdientes Happy End.
Ne, so, weil sie halt einfach sagt, so, nee, das kann sie nicht mehr zulassen, weil auch schon alleine aus Sicherheitsgründen, weil sie nie sicher sein kann, wie sehr ihre Mutter ihre Umgebung manipuliert und so. Mhm. Aber wo sie dann halt trotzdem noch irgendwie erzählt, dass ihre Mutter ja, obwohl sie jetzt zweimal lebenslänglich, glaube ich, also es ist auch klar, dass sie nie wieder rauskommt, so, mhm. ne, dass ihre Mutter halt irgendwie Fotokollagen macht im Gefängnis und damit eine eigene Ausstellung hatte und irgendwie sehr erfolgreich ist mit ihrer Gefängniskunst und so. Ich fand das halt nett, weil das hat halt nicht so diesen melodramatischen und jetzt sind wir auf ewig verfeindet, sondern es hatte halt so diesen doch relativ, ja, diesen relativ lebensnahen, okay, wir haben den Kontakt abgebrochen, ich will den Kontakt auch nicht mehr, aber inzwischen bin ich halt so weit, dass ich mir denken kann, okay, es ist trotzdem schön, dass sie mit ihrer Kunst weiterhin Erfolg hat, weil es soll ihr gegönnt sein, mir ist das egal. So. Mhm. Und deswegen fand ich halt auf viele verschiedene Weisen unterwandert halt, also arbeitet der Film auf der einen Seite mit Klischees, ne, was halt auch durch diese episodische Erzählstruktur, weil natürlich spielt man auch da mit Archetypenfamilien, ne, so die christlichen Fundamentalisten und die Yuppie-Anwälte, die keine Zeit für eigene Kinder haben und bla bla bla. Aber es unterwandert halt auch an vielen Punkten halt diese Erwartungen halt sehr geschickt und stellt halt sehr viele Dinge eben auch in Frage, ne? Nämlich so, wer das Opfer und wer der Täter ist und ne, ob tatsächlich, wer tatsächlich der Bösewicht in der Geschichte ist, ist halt tatsächlich sehr lange nicht so richtig klar. Und als es dann klar wird, ist es halt relativ gut gemacht und ja, stellt halt so sehr viele Familienwerte, die ja immer so kolportiert werden, dann doch irgendwie so ein bisschen in Frage. Mhm. Ohne jetzt sagen zu, also ne, deswegen halt auch der, das, was mich dann halt mit dem Happy End irgendwie so ein bisschen versöhnt hat, ohne jetzt zu sagen, okay, man, Familie ist halt unnötig oder so, das sagt der Film halt auch nicht, aber ne, sich halt einfach so kritischer damit auseinanderzusetzen, was Familie bedeutet und welche Loyalitäten man da irgendwie haben muss und welche Loyalitäten man da haben sollte und ob das immer alles so sein muss, wie halt die Tradition das so vorgibt. Fand ich halt einen sehr, sehr schlauen Film einfach. Ich muss ja auch mal was Schlaues gucken. Ich gucke zu 99,9% der Zeit Filme, in denen Sachen explodieren und die nicht ganz gut sind. Von daher muss ich auch einmal einen schlauen Film mögen.
Okay. Machen wir dann mit Zodiac weiter.
Ja, ich habe den zwar mal gesehen, aber er hat jetzt bei mir keinen so bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich glaube, er ist auch allerdings eher ein schlauerer Film, aber vielleicht ist mir da auch zu wenig explodiert.
Keine Ahnung. Also Zodiac ist im Grunde, also ne, wird gesagt, basiert auf dem gleichnamigen Buch von Robert Graysmith. Das ist aber halt so True Crime. Also den Zodiac-Killer gab es tatsächlich. Und ich habe dann auch, wie ich für Der weiße Hai die Buchvorlage angefangen habe zu lesen, habe ich auch das Buch von Robert Graysmith angefangen zu lesen und dachte mir so, boah, ist der Film besser. Also, ne, beim Weißen Hai war es schon klar, der Film ist besser, aber da dachte ich mir so, holy shit, die Leute, die dieses Buch in die Hand genommen haben und da diesen Film draus gemacht haben, die hatten echt, die haben gut gedacht. Weil das Buch fängt halt an so, ja, und das ist die grauenvollste Sache, die jemals passiert ist. Und es ist so furchtbar und gruselig. Und der Zodiac-Killer ist ja das, oh, so unheimlich. Oh mein Gott, ich scheiß mich ein, das Grauen. Ne, halt so, wie man's von so einem True-Crime-Buch erwartet, dass nicht jemand geschrieben hat, der jetzt Interesse hat, Fakten zu erzählen, sondern jemand, der irgendwie so ein bisschen Fanboy und Hype und total schlimm. Also sowas kotzt mich so an, wenn Leute irgendwie hingehen und Serienmörder verherrlichen. Und ich meine, wenn man sich fiktiv jemanden ausdenkt, so ein fiktiver Serienmörder, der irgendwie irgendwelche Dinge macht, okay, wenn du es unbedingt willst. Aber der Zodiac-Killer hat ja nun reale Menschen umgebracht. Und jetzt hinzugehen und sich darauf einen runterzuholen, ich meine, weil er holt sich keinen drauf runter, so, oh, der hat Leute umgebracht, oh, die sind jetzt tot, haha. Aber sondern dieser Mythos, der da irgendwie erschaffen wird. Und wenn man dann mal recherchiert und auch wenn man den Film guckt, denkt man sich im Nachhinein so, ja, also da gibt es doch sehr viel schillerndere Gestalten in der Galerie der Serienmörder als den Zodiac-Mördern. Nicht nur Leute, die mehr umgebracht haben, sondern die auch irgendwie so mehr in dieses Serienkiller-Klischee reinfallen, wo man irgendwie das Gefühl hat, die haben einen Plan und irgendwie eine Mission und ihre düsteren Triebe, ja, ja. Und dieser ganze Kram, weißt du, und das ist halt beim Zodiac nicht. Naja, es wird gespielt. Robert Graysmith, der tatsächlich in dieser Zeit gelebt hat, der tatsächlich ein bisschen teilgenommen hat an dieser Sache, von dem Gyllenhaal, wie heißt er mit Vornamen? Maggie Gyllenhaals Bruder. Jake Gyllenhaal spielt den. Und ja, Robert Graysmith ist ein Comiczeichner, der für Zeitung XY halt anfängt zu arbeiten. Und dann so, er ist so ein bisschen so ein einsamer Typ und kommt dann so ein bisschen mit dem Thema Zodiac in Kontakt und findet das ganz interessant und fixiert dann halt vollkommen da drauf. Also der ist so, ist am Ende zerbricht so seine Ehe daran, dass es ihm wichtiger ist, über den Zodiac zu recherchieren und nachzugrübeln. Und er rekrutiert auch seine Kinder, um zu versuchen, die verschlüsselten Botschaften vom Zodiac zu entschlüsseln. Und so, also, ja, ich meine, den Kindern hat es sicher Spaß gemacht, daran zu arbeiten, aber ich weiß nicht, ob das, naja, jedenfalls Jake Gyllenhaal. Und der spielt die Rolle schon sehr schön. Der hat auch so diese traurige Visage schon von Natur aus mitgegeben. Und so ein bisschen hilflos und so kommt er rüber. Also der ist echt gut dafür gecastet worden. Und dann gibt es jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben, aber den...
Edward Norton auch in dem Film mit?
Das hast du mich schon mal gefragt und da habe ich dann schon mal gesagt, ich glaube nicht, nee. Aber jedenfalls Robert Downey Jr. spielt den Journalisten, der halt so tatsächlich so ein bisschen hinter dem Zodiac her recherchiert und da tatsächlich so Geschichte drüber schreiben soll. Und ja, Robert Downey Jr., ich glaube, er spielt sich selbst in diesem Film.
Das tut er, glaube ich, so. In jedem Film, aber das macht nichts.
Ja, der ist halt so total cookie und so ein bisschen durchgeknallt und sarkastisch und sein eigenes Ding. Und es ist einfach schön, ihm zuzugucken, wie er selber ist. Das macht Spaß. Und ich finde es total cool. Was stehst du? genau.
Suchst du deine eigenen Notizen zu entziffern? Genau. Oder redest du jetzt erstmal mit der kleinen Stimme in deinem Kopf?
Nee, ich habe keine Stimme in meinem Kopf. Okay. Ich rede mit meinen Notizen. Nee, und es ist halt am Anfang des Films, sieht man halt wunderschön, wie Robert Downey Jr. und Jake Gyllenhaal so aneinander vorbei existieren. Und nicht wirklich in Kontakt kommen. Und sie haben zwar denselben Arbeitsplatz, arbeiten irgendwie, keine Ahnung, 5 Meter voneinander entfernt und haben so das gleiche Interesse, aber es wird halt die Annäherung, die da stattfindet und dieser Aufbau einer Quasi-Beziehung wird nur so impliziert. Und sowas finde ich halt auch schön, wenn so, ne, ich mag gerne gucken, wie sich Beziehungen entwickeln, aber wenn das schön abgekürzt ist, weiß ich das auch zu schätzen. Und da gibt es halt diese eine Szene, wo Gyllenhaal irgendwas von Robert Downey Jr. will und Mr. Downey sagt halt sowas wie, du tust das schon wieder, ich hab dir gesagt, du sollst das nicht. Also es wird sozusagen auf vorherige gemeinsame Erfahrungen zurückgegriffen und das ja, damit ist etabliert, okay, die haben öfter miteinander zu tun. Das, was hier gerade passiert, passiert schon öfter. Und wir zeigen es aber gerade jetzt erst und das fand ich nett gemacht. Dann ist so der Gore-Faktor ist relativ runtergeschraubt, was aber halt auch daran liegt, dass der Zodiac seine Opfer halt erschossen hat und da ist jetzt nicht keine Zerstückelung oder irgendwelche lang anhaltenden Folter, Mord, bladibla, sondern er hat da drauf geballert und ist wieder weggegangen.
Ja, aber es war ja auch eher so ein Puzzle-Movie, oder? Ich hatte so eher das Gefühl, es geht halt so um Codes und Geheimnisse und sowas und nicht wirklich so um Horror.
Nee, also es geht in Zodiac, es geht nicht, in diesem Film geht es nicht um den Zodiac-Killer, sondern es geht um Jake Gyllenhaal, der rausfinden will, wer der Zodiac-Killer ist und um Robert Downey Jr., der dabei mehr oder weniger nicht hilfreich ist. Also ist der Zodiac-Killer ist mehr nur so ein Anlass. So, und der Grund für die Geschichte ist aber eben, um zu zeigen, wie sich Jake Gyllenhaal so langsam da reinsteigert, aber eben auch, um zu zeigen, wie so die Ermittlungen stattgefunden hat, weil wenn so ein Serienmörder unterwegs ist, das ist ja auch immer dann so ein kulturelles Phänomen, wie dann darauf reagiert wird, wie damit umgegangen wird, wie findet das in der Presse statt, wie findet das in der Polizeiarbeit statt, wie spiegelt das die Kultur, die zu der Zeit herrscht, wie ist das irgendwie wie ist so ein Serienmörder und wie damit umgegangen wird, symptomatisch für die Zeit, in der er seine, in Anführungszeichen, Karriere hat. Das fand ich halt sehr gut, weil es halt nicht so darum geht, wie in, weiß ich nicht, das Schweigen der Lämmer darum, oh, Serienmörder sind ja so gruselig und oh, und da muss man hinterher und das ist dann so spannend und so gefährlich und oh, und man muss dann verhindern, dass sie noch jemanden umbringen und jemanden retten und bladibladibla. In diesem Film geht es irgendwie zur Hälfte darum, also die Hälfte der Zeit geht es darum, dass dieser Fall quasi nicht mehr ermittelt wird, weil keine weiteren Morde passiert sind. Das heißt, es herrscht kein Zeitdruck, man muss niemanden retten. Es besteht keine direkte Gefahr. Es ist irgendwie, du hast halt diesen, ja, es ist halt dann interessant für die Presse und das Publikum, wenn gerade jemand umgebracht wurde oder wenn der Zodiac halt eine von seinen zwei, ich glaube, der hat zweimal eine verschlüsselte Botschaft geschickt oder auch öfter, keine Ahnung, aber ne, und das erste Mal wurde die gleich sofort entschlüsselt und beim zweiten Mal kann man eigentlich davon ausgehen, dass er sich nicht die Mühe gemacht hat, tatsächlich irgendwas zu verschlüsseln, sondern einfach nur irgendwie so einen Code zusammengeschmissen hat, den man nicht knacken kann, damit er mysteriöser aussieht. Und ach, so clever rüberkommt, weil er sich halt rausgestellt hat, so ja, der ist einfach hingegangen und hat irgendwie die ersten 5 Bücher über Codes aus der Bibliothek ausgeliehen und sich daraus seinen Code zusammengebastelt und dann einfach so ein Ersetzungsding gemacht. Also das Simpelste und Banalste überhaupt. Da braucht man nicht mal wirklich eine Großhirnrinde zu, um das zu machen. Und er wollte aber, und das ist halt auch was, das dieser Film transportiert, dass er möchte gerne berüchtigt sein und er möchte gerne Aufmerksamkeit und er möchte gerne, dass die Leute Angst vor ihm haben. Und ja, er ist aber eigentlich mehr so ein Depp. Und das ist was, das geht sehr vielen Leuten gegen den Strich. Wenn da jemand rumläuft, der Leute umbringt und den sie irgendwie jagen und fangen müssen und dieser Gegner, gegen den sie antreten, ist aber nur so ein Depp. Weil, ne, wenn gegen einen Depp, sich an einem Depp zu messen und vor allem an einem Depp zu scheitern, ist ja auch schon so ein bisschen traurig, so, weil man sich so denkt, so, aber ich bin doch so clever. Das sollte doch irgendwie, ne, wie du mir mal erzählt hast von dieser Doku über diese zwei Typen, die so, oh, evil geniuses und eigentlich sind es aber so Schwachköpfe und es ist in meinem Buch über operante Fallanalyse war so auch diese eine Story, dass irgendwie der Serienmörder, der zu der Zeit, hinter dem sie zu der Zeit am längsten her waren und der die meisten Probleme erzeugt hat, war so ein Typ, der konnte sich nicht mal selber die Schuhe zubinden.
Und ja, das war ja, war das nicht auch das Kapitel, wo sie halt meinten, so ja, das sind halt so die Täter, die halt einfach nur völlig impulskontrollgestört sind und die halt deswegen überhaupt keinen Modus operandi haben und auch überhaupt keinen Plan und überhaupt kein erkennbares Muster, aber das kann man ja als Profiler nicht zugeben, dass man irgendwie jemanden nicht erwischt, der halt irgendwie ein IQ von Toastbrot hat und deswegen muss man halt dafür sorgen, dass Serienkiller halt so die Evil Genius Masterminds
genau, und halt einen Plan haben, den man durchschauen muss und da müssen sich die Geister aneinander messen. Das hätte man so gerne und das macht dieser Film halt nicht. Also es gibt da explizit diesen Moment, wo Robert Downey Jr. sagt, vielleicht mag er auch einfach nur die Aufmerksamkeit. Und dann zu Gyllenhaal sagt so, hey Bobby, du siehst aus, als wärst du enttäuscht. Und das fasst das irgendwie wunderschön zusammen. Und das ist halt im krassen Gegensatz zu dem Film, zu dem Buch, das Robert Graysmith geschrieben hat. Weil der halt voll in dieses Evil Genius und blablabla rein und der Film nur so ficken, das stimmt doch. Das ist doch. Und ja.
Vielleicht war er auch einfach nur ein aufmerksamkeitsgeiles Würstchen, weiß man nicht.
Genau. Und es ist halt, also ich wollte noch, obwohl sagen wir, bleib ich noch bei dem Thema, weil sie halt in dem halt wirklich nicht versucht haben zu sensationalisieren. Sie haben auch nicht versucht zu desensationalisieren. Also sind jetzt auch nicht hingegangen und haben die ganze Zeit so, ach, hat da wieder jemand umgebracht, oh, buhu, wir haben ja alle solche Angst, ne. Das auch nicht. Sondern sie haben schon die, weil ich meine, es sind Menschen gestorben. Es ist schon passiert und er hat schon irgendwie damit gedroht, Schulkinder zu erschießen, die aus dem Schulbus aussteigen und so. Also da war schon Grund zur Sorge. Und da war schon auch ein Klima der Angst, das er erzeugt hat. Aber eben diese Übersensationalisierung und diese Verherrlichung von diesem Täter, die wird halt, da spielt der Film halt einfach nicht mit. Und es gibt diese wunderschöne Szene, aber wo sie die Bizarrheiten und die Idiosynkrasie und den ganzen richtungslosen Kram, den dieser Zodiac-Killer gemacht hat, weil er eben einfach nicht wirklich einen Plan hatte. Da gibt es diese Szene, wo er ein Paar an einem See angreift und er kommt halt irgendwie so in schwarz vermummt, kommt er an in so einer Robe und kommt dann erstmal an und steht dann erstmal nur da. Und meine Interpretation war so, dass er nicht wirklich weiß, was er jetzt machen soll und sich nicht sicher ist, soll er das jetzt tun? Ich meine, man kann das natürlich auch so verstehen, dass er steht da düster, brütend und starrt auf seine Beute. Aber so kam das irgendwie im restlichen Kontext des Films, kam das nicht so rüber, sondern es war so, okay, der ist jetzt da und denkt sich jetzt, okay, mache ich das jetzt? Und dann geht er halt hin und irgendwie dauert das dann noch was und dann geht er erst irgendwie nochmal wieder weg und entscheidet sich dann aber doch, die Leute umzubringen. Und es ist so, man sieht halt, der hat keinen Plan. Das ist kein Evil Genius, der wie von einem Dämonen besessen seinen düsteren Begierden nachgeht, sondern das ist so ein Typ, der hat so ein Problem und der will irgendwie Aufmerksamkeit und der hat so ein bisschen so einen Hass auf so Frauen, wie man das halt so hat und denkt sich so, ah, jetzt bringe ich die halt um. Und das ist halt ein Typ, der eine Grenze überschritten hat, die meisten Leute nicht überschreiten. Und ansonsten ist das halt aber nur ein Typ. Okay, er hat diese Grenze überschritten. Da sind Dinge an ihm kaputt, die an den meisten Leuten eher nicht so kaputt sind. Aber das macht ihn ja noch nicht irgendwie zu einem Übermenschen oder zu so einem gigantischen Phänomen. Und das ist einer der Gründe, warum ich diesen Film so großartig finde. Dass der halt einfach nüchtern dahin geht. Und diese Story, wobei nüchtern, es ist zu lebendig. Die Charaktere sind zu lebendig und zu aktiv und man sieht zu sehr, was ihnen wichtig ist und was ihnen die Dinge bedeuten und so, als dass dieser Film wirklich nüchtern rüberkommt. Aber er macht halt bei dieser Sensationalisierung nicht mit. Und ja, weitere Dinge, die ich an diesem Film liebe. Toski vom LAPD, der ist so locker flockig, so ein bisschen Columbo-mäßig drauf. Und der ist halt auch so, so skeptisch und nicht so wirklich beeindruckt vom Zodiac. Dann zeigen sie die halt zu dieser Zeit, da gab es halt noch keine Computer. Die haben ihren ganzen Kram an der Schreibmaschine gemacht. Und wenn man Unterlagen aus einer anderen Jurisdiktion haben wollte, musste man sie fragen, ob sie ihnen einen Fax schicken. Und dann kam so der Spruch so, ah, Fax, diese moderne Technik haben wir hier nicht. Ja, also, schöne Zeit. Aber da sieht man halt, wie schwierig das war, in dieser Zeit überhaupt mitzukriegen, dass ein Serienverbrechen stattgefunden hat. Und das ist halt auch ein großes Hindernis bei Jake Gyllenhaals Recherche. Und es gibt diese wundervolle Szene, wo sie so einen Crosscut zwischen den Journalisten und der Polizei während der Theoriebildung machen. Und das ist sowas, das könnte langweilig sein, wenn sie einfach nur überlegen, okay, warum hat er das gemacht, warum hat er das gemacht, warum ist das so und so und so und halt so, ne, so quasi Fallanalyse betreiben. Mhm. Das ist aber sehr schön, weil man halt so sieht die Begrenztheit der Methode und die, wie diese Charaktere so denken oder diese Leute und wie die so arbeiten. Das fand ich einfach total toll. Das zu sehen, weil mich da sowas total interessiert. Und ja, das ist ein sehr langer Film. Vergleichsweise, es ist ein sehr ruhiger Film. Es ist ein sehr unaufgeregter Film mit praktisch überhaupt keiner Action. Und ich kann nachvollziehen, wenn man den langweilig findet. Aber ich fühle mich immer großartig unterhalten an den einen Stellen, wenn es lustig wird, und auch wieder fasziniert an anderen Stellen, wo es dann halt nicht witzig, aber interessant ist. Und deshalb ist das einer meiner totalen Lieblingsfilme. Und ich werde in die Shownotes, ich vergesse immer den Titel und wie der Typ heißt, der das geschrieben hat. Ich glaube, Whoever Fights Monsters heißt das Buch. Aber das ist jedenfalls von dem Typen, der mit die Gewaltverbrecher-Datenbank in den USA geholfen hat zu entwickeln. Mhm. Und der nicht CIA, sondern
FBI?
FBI! Das FBI so draufgebracht hat, so Serienverbrechen, da könnte man mal so ein bisschen anders rangehen, da könnte man mal so ein bisschen neue Dinge probieren und so ein bisschen strukturierter vorgehen. Der Typ, der das so losgetreten hat, hat ein Buch über seine Arbeit geschrieben und das ist halt auch so total unaufgeregt. Und so dieses, der halt, ja, Serienmörder sind halt Leute, die serienweise Leute umbringen. Und das ist auch schon alles. Und ich mag diese Perspektive, dass da irgendwie nicht dieses moralische, oh mein Gott, und dieser Sensationalismus und dieses, weißt du, dieser ganze Kack, der völlig überflüssig ist und da so viel reinbringt, was da eigentlich gar nicht drin ist von sich aus. Und das finde ich sehr schön. Und, ne? Mein dritter Lieblingsfilm hätte sein können Das Schweigen der Lämmer. Auch eine Literaturverfilmung, weil ich das Buch sehr gerne mag. Aber dann habe ich den Film nochmal angefangen zu gucken. Und dann dachte ich mir so, weil Hannibal Lecter ist eine solche Witzfigur. Dieser Charakter ist so eine Witzfigur. Der steht da und ist so, ich bin so gruselig. Ich habe Leute gegessen. Ich bin ein Kannibale. Hab Angst vor mir. Und denk mir so, war so frustriert, weil Clarice da sitzt und sich irgendwie von diesem Hampelmann beeindrucken lässt. Der ist eigentlich nur so ein Typ, der ein bisschen gestört in der Birne ist. Und ja, er kann dich umbringen, aber das kann ein heranrasender Bus auch. Und dann dachte ich mir, nee, das ist mir dann nicht die Mühe nicht wert, da dann auch noch die ganze Wurmdose mit dem Transsexualität und Transphobie, die was halt schwierig ist in diesem Buch. So. Und ja, nee. Und deshalb habe ich stattdessen einen anderen dritten Lieblingsfilm genommen. Genau, das wollte ich nur kurz erwähnen, dass ich noch einen, ich meine, dann wären all meine Filme, in all meinen Filmen wären darum gewesen, dass irgendein Böser andere Leute umbringt und entweder ein Hai oder der eine Serienmörder oder der andere Serienmörder, aber ich habe auch noch andere Interessen.
Das genau. Freut uns doch.
Ja, sehr schön. So, jetzt bist du wieder dran. Jetzt kommt
ja, Startup. Ich wieder. Ja, ich erzähle noch ganz schnell was zu dem dritten Film, den ich ausgesucht habe, wobei jetzt Platz 3 hätten eigentlich viele Filme gleichberechtigt irgendwie einnehmen können. Ich hatte zuerst kurz über Stirb langsam nachgedacht, was ja auch eine Buchverfilmung ist und interessanterweise irgendwie sehr anders ist als das Buch, das ich allerdings nicht gelesen habe.
Ich habe angefangen, es zu lesen und dann wieder weggetan, weil ich mir so dachte, so, dieser Casual Racism muss jetzt eigentlich nicht sein.
Nee, es ist halt irgendwie überhaupt so. Also ich fand halt eigentlich immer Bruce Willis in der Rolle sehr sympathisch, aber mir dabei halt jetzt so einen 72-jährigen Weltkriegsveteranen vorzustellen, fand ich nicht ganz einfach. Naja, anyway. Genau. Es hätte jetzt jedenfalls sehr viele Filme auf diesen dritten Platz irgendwie geben können.
Ja, wir hatten echt Probleme, beide echt Probleme, uns für einen dritten Film zu entscheiden.
Ja, also bei mir war es halt wirklich so, dass ich halt dachte, oh, man kann jetzt halt, das ist halt so die Sache, ne? Wenn man halt irgendwie immer mit so einem Storyteller-Gehirn über auch Filme, die man sieht, halt irgendwie nachdenkt, dann kann man auch zu jedem beliebigen Film, den man jetzt nicht völlig scheiße fand und wahrscheinlich auch zu denen ganz viele Storytelling-Dinge.
Also zu den Filmen, die erzählen. Ich scheiße fand, kann ich meistens sogar noch mehr sagen.
Ja, aber darum geht's ja jetzt nicht.
Es genau. Ne?
Und ja, deswegen habe ich mal Stardust genommen, weil ich halt auch dachte, ich kann mal was erzählen.
Auch eine Literaturverfilmung.
Ja, genau. Auch zu Filmen, die besser sind als das Buch. Also okay. Zumindest, die ich besser fand als das Buch.
Von Neil Gaiman, ne?
Genau. Also Stardust ist ein Buch von Neil Gaiman. Ich habe tatsächlich zuerst den Film gesehen, was ja meistens ganz gut funktioniert. Wenn man erst das Buch kennt, dann ist das ja manchmal nicht so einfach. Mhm. Stardust ist halt so ein typischer... Ist halt so ein typisches Neil Gaiman-Buch. Man muss das mögen. Mhm. Ich mag seinen Schreibstil prinzipiell ja schon. Allerdings gibt es halt auch sehr viele Bücher von ihm, die ich halt langweilig finde. Weil er ist halt unfassbar verliebt darin, sein Worldbuilding zu betreiben. Und dann gibt es halt so ellenlange Passagen, in denen halt quasi so märchenbuchartig irgendwelche Sachen einfach nur behauptet und erzählt werden. Mhm. Und das muss man halt mögen. Bei American Gods fand ich es irgendwann so unfassbar langweilig, dass ich das nicht mehr weiterlesen konnte. Mhm. Wahrscheinlich ist die Serie besser, keine Ahnung. Und bei Stardust war es halt auch so, weil der Film ist halt so... Der Film ist halt für mich so die perfekte Mischung aus Märchen und es ist auch ein bisschen bedrohlich und es ist auch spannend, aber es ist halt auch lustig. Mhm.
Und für jeden was dabei.
Für jeden was dabei, genau, weil halt auch so, ne, so also von den Erzählarten, aber auch so wie die Charaktere gezeichnet sind oder halt auch märchenhaft halt manchmal so ein bisschen überzeichnet sind. Ist halt einfach unfassbar lustig. Also du hast halt erstmal so diese 7 Königssöhne, die sich halt alle gegenseitig umbringen, weil sie halt den Thron erben wollen und dann halt irgendwie als Geister dann da rumsitzen und es werden halt immer mehr, weil sie sich immer weiter gegenseitig umbringen. Das ist halt unfassbar witzig. Mhm. Teilweise diese Situationskomik, die daraus entsteht. Dann hast du halt die 3 Hexen, oder waren es nur 2? Nee, ich meine, es waren 3. Es sind traditionell 3. Also ich behaupte jetzt, es sind einfach 3. Die halt auch so ein bisschen an Hokus Pokus mich erinnert haben, weil die halt auch so unfassbar überzeichnet sind teilweise. Aber halt auch irgendwie so ein bisschen mit diesem Klischee halt wieder spielen. Und ja, es hat halt eine wunderbare Situationskomik, die dann halt irgendwie darin kulminiert, dass ausgerechnet Robert De Niro einen knochigen alten Piratenkapitän, also Luftschiff-Piratenkapitän spielt, der heimlich schwul ist und gerne Ballettröckchen trägt. Das ist einfach so, what the hell? Ja, großartig. Ist, ja, anyway. Mhm. Ich fand es jedenfalls wunderschön. Und diese Leichtigkeit fehlt dem Buch halt komplett. Das Buch ist halt so ein komplett grim, dark Fairy Tale.
Okay.
Was jetzt auch nicht schlecht ist an sich. Aber es machte das halt alles so ein bisschen weniger dynamisch, weil halt der Film doch sehr davon lebt, dass halt diese Dinge, ne, so, es ist halt Adventure, aber es ist auch ein bisschen Romance und es ist halt ein bisschen Comedy, aber es ist halt auch wieder Action, ne, dass die sich so abwechseln in einer sehr netten Sequenz. Und das macht es halt auch sehr dynamisch einfach. Und das Buch plätschert halt eher so ein bisschen vor sich hin, oder? Mhm. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass das Pacing im Buch halt sehr viel weniger gut ist. Was halt vielleicht auch einfach daran liegt, dass eben vieles von diesen, ne, viele von diesen Dingen halt so dass die ermordeten Königssöhne als Geister noch da rumsitzen und quasi irgendwann wie so ein griechischer Chor halt einfach irgendwie so gegenseitig ihre Ermordungen kommentieren. Das kommt, glaube ich, im Buch nicht vor. Das Piratenschiff kommt im Buch mit Sicherheit nicht vor. Das habe ich Ihnen persönlich übel genommen.
Aha.
Also, da kann er natürlich nichts für, weil es das Buch natürlich vorher gab. Aber für mich persönlich war halt so die Trainings, ne, so der Held muss halt auf seine Quest vorbereitet werden. Trainingsmontage mit dem Tütü tragenden Robert De Niro war für mich persönlich so ein Highlight des Films.
Okay.
Und das fehlt halt im Buch komplett, also wo auch immer her sie diese Idee genommen haben, aus dem Buch scheinbar nicht. Fand ich auch spannend für so eine, ne, man sagt ja immer irgendwie, wenn Verfilmungen sinnloserweise Dinge ändern. Ich bin da auch kein großer Fan von, also schon, dass man die Vorlage ändern muss, um sie an ein anderes Medium anzupassen, schon.
Aber es war ja nicht sinnlos, es hat die Story ja bereichert, es hat sie ja
besser gemacht. Ja, ne, das.
Also sinnlose Änderungen sind per Definition sinnlos, aber sinnvolle Änderungen sind schon sinnvoll.
Ja. Ne, aber ich wollte das nur erwähnt haben, dass nicht prinzipiell alles, was man sich dazu ausdenkt, irgendwie sinnvoll ist. Aber in diesem Moment war es tatsächlich sehr hübsch
gemacht.
Einfach auch, ne, weil man halt natürlich mit so ein bisschen diesem Captain Hook Piraten in Fantasy-Geschichten Klischee da halt so ein bisschen rumgespielt hat. Und ja, es hat halt auch einfach eine relativ nette, und ich meine, auch das wäre im Buch irgendwie so ein bisschen weniger gut rübergekommen. Es hat halt auch so eine etwas nette Romance-Dynamik.
Mhm.
Weil es ist halt nicht so dieses Insta-Romance. Weißt du, du hast zwar schon so ein Boy Meets Girl, aber es ist halt doch sehr lange einfach nur ein Companionship. Und ich sprach da letztens irgendwann schon mal drüber. Es gibt halt Leute, die aus mir nicht verständlichen Gründen irgendwie das Friends-to-Lovers-Trope halt total scheiße finden. Aber ich bin da Trash für. Was ich nicht haben kann, ist Enemies to Lovers, weil das ist in 99,9% der Fälle für mich überhaupt nicht einsichtig, warum man sich hasst und dann plötzlich nicht mehr.
Yep.
Aber warum man befreundet ist und dann plötzlich verliebt ist, für mich völlig einsichtig. Von daher
ist das so
der Trash-Faktor, der mir gefällt. Von daher, ja, fand ich diesen Film einfach sehr schön. Der ist halt wie so ein, das ist halt so ein Go-To-Film für mich im Winter, wenn ich so winterlich schlecht drauf bin, wenn es halt so grau ist und nass und dunkel und ich halt so ein bisschen mies drauf bin und so, dann ist das so ein, ist das so ein Film, der ist so wie so eine warme Badewanne. Man guckt sich den an und danach ist man irgendwie so gut gelaunt und gut unterhalten und fühlt sich halt so warm und fuzzy. Hm. Ganz niedlich.
Ja, schön. Ja, machen wir dann mit Annihilation weiter.
Ja, nachdem fühlte ich
nach mich warm und fuzzy. Ach doch! Also ich fand den, das ist so ein Film, von dem habe ich mich sehr gesehen gefühlt, muss ich sagen. Annihilation ist das Science Fiction? Ich weiß es gar nicht. Aber er ist auf jeden Fall mit Natalie Portman, was schon mal eine gute Sache ist. Er ist eine Literaturverfilmung von Annihilation, Acceptance und über der dritte Teil irgendwas. Fangen alle mit A an. Von Blabla, Vandermeer, die ich auch alle drei gelesen habe. Das Drehbuch wurde geschrieben, nachdem das erste Buch rausgekommen ist, der erste Teil rausgekommen ist und der Drehbuchschreiber hat sich mit dem zweiten und dritten Teil von dem Buch nicht auseinandergesetzt während seiner Arbeit, das auch bewusst getan und hat dann sich im Nachhinein rausgestellt, dass es da interessante Parallelen gab, obwohl sie eben keinen Kontakt hatten. Ist auch so ein Fall, wo die Verfilmung deutlich besser ist als das Buch, vor allem weil die Verfilmung nicht wirklich eine Verfilmung von dem Buch ist, sondern
ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, es war kohärenter. Ich habe mir von dem Buch nur die Synopsis durchgelesen und dachte mir, jetzt bin ich noch mehr verwirrt.
Ja, also die Sache ist, dass Annihilation, der Film, hat einen Plan. Und hat ein Ziel und hat eine Sache zu zeigen. Eine ganz spezifische Sache will dieser Film auf eine ganz spezifische Art und Weise, in einer ganz spezifischen Bild und Form und Farbsprache irgendwie rüberbringen. Und die Bücher sind halt, ja, da ist dann dieses Alien-Ding und dann passieren komische Sachen und dann passieren noch mehr komische Sachen und noch mehr komische Sachen und dann, jetzt weiß ich nicht, wie ich das Buch zu Ende bringen soll, deshalb ist das jetzt einfach zu Ende.
Suddenly Ninjas.
Ja, so in der Art. Also ich war von den, ich meine, die Bücher, sie haben schon auch so ihre Momente, so zwischendrin gab es so ein paar Ereignisse, die waren ziemlich cool. Ich mir dachte so, interessant. Aber so die Gesamtumsetzung war halt einfach planlos und ich habe halt den Film vorher gesehen und dagegen können die Bücher einfach nicht anstinken, Punkt. So. Was mag ich an dem Film? Ich meine, wir wollten das, deshalb habe ich so ein bisschen gezögert, Annihilation als dritten Film zu nehmen, weil wir werden noch eine Folge machen zum Thema Metaphern. Und warum ich sehr skeptisch Metaphern gegenüber bin, aber Annihilation, der ganze Film ist, oder der ganze Film, die zweite Hälfte, die gesamte zweite Hälfte von diesem Film ist eine einzige, lange, schöne Metapher, die für mich wunderbar funktioniert hat und ich möchte halt jetzt nicht schon darüber reden, was diese Metapher ist und warum sie für mich, oder nicht im Detail, weil wir dann in der Metaphernfolge noch darüber reden und ich mich nicht unbedingt so wiederholen möchte, aber es ist halt, dieser Film ist sehr bunt, er ist aber auch sehr depressiv, was ich wirklich schön fand. Und interessant, weil du halt dieses, es hat so ein bisschen Märchenatmosphäre, so ein Stück weit, so ein bisschen traumartig und mit Blümchen und komischen Tieren und so. Und es geht aber gleichzeitig halt um die absolut tiefsten, verletzenden, schmerzhaften Momente, durch die man so als Mensch zumindest in den Industrienationen gehen kann. Also so in der dritten Welt gibt's noch mehr. Und gibt's noch, aber ne, so hier wir satten, sicheren Europäer haben da, und darum geht es halt. Und das wird dargestellt in dieser traumartigen, märchenartigen, schönen, einfach schönen Bildsprache. Und das ist einfach toll. Und es geht halt, die Metapher, nachdem ich diesen Film geguckt hatte, hole ich nochmal weiter aus. Nachdem ich diesen Film geguckt hatte, hatte ich eine sehr genaue Vorstellung davon, was ich denke, worum es in diesem Film geht. Und dann bin ich auch ins Internet gegangen und habe gesagt, okay, was sagen denn andere Leute, worum es in diesem Film geht? Und das war, glaube ich, Folding Ideas. Das Video von ihm habe ich mir dazu angeguckt und er interpretierte so diesen Film und dachte ich mir, so ja, genau. Und aber es gibt halt Leute, die interpretieren die Story als Alien-Invasion und dass man jetzt irgendwie und verstehen das Ende nicht und sehen halt die Metapher nicht und denen ist dieser Film zu langsam und das Tempo ist so komisch und warum ist das Ende so? Und wenn man diesen Film aber als Metapher versteht, dann macht das Tempo auf einmal auch Sinn. Und jetzt bin ich schon beim falschen Thema, aber es geht halt darum, dass sehr schmerzhafte Erfahrungen, die einen sehr depressiv machen und die halt wirklich lebensbedrohlich depressiv machen und einen auf einem fundamentalen Level verändern, diese Erfahrungen und die Arten und Weisen, wie man damit umgehen kann, wie man daran scheitern kann, wie man daraus hervorgehen kann, das wird halt gezeigt in diesem Film. Und Metaphern brechen so schnell zusammen. Ja, das ist immer, wenn man sich überlegt, okay, was mache ich denn als Metapher? Dann kommt man irgendwie so 2, 3 Assoziationsschritte weit, wenn man Glück hat. Und dann ist die Metapher schon im Arsch, weil sie einfach nicht so weit trägt. Und die Metapher von Annihilation trägt aber von Anfang bis Ende. Und das ist einfach so großartig. Und es ist halt einfach auch ein Thema, das mir persönlich sehr, sehr nahe ist, weil ich halt auch durch diese lebensbedrohlichen Trauma und Depression und Veränderung durchgegangen bin. Und ich bin halt am anderen Ende rausgekommen und konnte mich dann fragen, okay, wie bin ich daraus vorgegangen? Habe ich mehr wie Natalie Portman oder bin ich mehr wie Kane rausgegangen oder noch was anderes und so. Und das fand ich einfach, das war einfach mal interessant. Weil viele Filme, die sich irgendwie so mit dem Thema beschäftigen, sind irgendwie, ziehen mich runter, weil sie irgendwie so an wunde Punkte rühren oder sind irgendwie so, ja, gesunde Leute schreiben über Krankheit. Das ist auch immer Facepalm und so. Und irgendwie Romantisierung und Das war halt stimmig. Ich fand es halt einfach sehr stimmig. Und deshalb ist das einer meiner Lieblingsfilme. Und ja, ich werde da noch mehr drüber reden, wenn wir in der Metaphernfolge. Und ja. Ja, du hattest den auch gesehen. Du sagtest, du wolltest da auch noch was zu sagen.
Ich habe nur gesagt, ich habe den auch gesehen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwas Zusätzliches zu beizutragen habe. Ich habe ihn schon verstanden. Mhm. Es hat mich halt nur nicht auf dieselbe Art und Weise gefesselt. Vielleicht ist es auch einfach so, dass ich habe halt manche künstlerischen Entscheidungen habe ich nicht ganz verstanden. Mhm. Manche Dinge haben mich auch so ein bisschen rausgebracht. Ich mochte zum Beispiel sehr den dieses Bärenmonster-Ding.
Mhm. Oh, das haben sie in der deutschen Synchronisation, haben sie das total kaputt gemacht. Da war ich so sauer.
Ich weiß nicht, auf Deutsch habe ich den nicht gesehen. Aber das ist halt so ein gutes Beispiel dafür, was mir halt an dem Film gefallen hat und was mir halt nicht gefallen hat, weil ich fand halt zum Beispiel die, wie heißt denn die eine Frau, die von dem Bärenviech gefressen wird?
Anja?
Vielleicht. Naja, jedenfalls, der erste Angriff von diesem Bärenvieh ist halt so unfassbar stimmig, weil man hat halt vorher so die Diskussion darüber geführt, dass man quasi so plötzlich im Krieg mit irgendwelchen, mit seinem eigenen Körper ist und mit Dingen, die man nicht kontrollieren kann und mit so fräßigen Bestien, da ging es halt um Krebs. Und dann wird halt dieser Charakter halt einfach so, also aus Sicht des Point-of-View-Charakters, halt einfach so von einer Sekunde auf die nächste halt einfach so weggerissen von so einem Monsterviech. Mhm. Das fand ich zum Beispiel großartig umgesetzt. Da hatte ich sehr viel Spaß dran, weil es halt ne, auch eine unfassbar visuelle Art und Weise war, halt dieses Thema aufzugreifen. Dass sie ihn danach nochmal auftauchen lassen und diese ganze Szene mit dem ich fessel euch an Stühle und dann rede ich mit dem Monsterviech und dann frisst es mich doch. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich habe das nicht verstanden. Also, was heißt, ich habe es nicht verstanden, aber ich fand es halt irgendwie so over the top in einem Film, der eigentlich eher so ein bisschen low-key melodramatisch war, war das dann halt plötzlich so Drama-Level 200. Und das hat es für mich einfach kaputt gemacht. Wenn sie den einmal benutzt hätten, dann hätte ich den großartig gefunden, dass sie ihn nochmal zurückgebracht haben in der Szene. Hat für mich einfach nicht funktioniert. Aber im Großen und Ganzen ja, würde ich dir zustimmen, dass das mit Sicherheit ein guter Film ist, um daraus eine Metaphernfolge zu machen. Das ist definitiv. Also egal, was man von anderen Dingen halten will, ich war auch kein großer Fan von dem Winamp-Vortex und so, aber das sind halt so... Das sind also stilistische Sachen, da kann man halt drüber streiten. Das ist halt so, die Ästhetik gefällt dir oder die Ästhetik gefällt dir halt nicht. Das ist.
Ja, die Vortex fand ich auch so, hätte man irgendwie noch hübscher machen können. Aber die Szene, die zweite Szene mit dem Bären, ich finde die auch total stimmig und gut. Und so. Aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass das ganz aber unterschiedlich wahrgenommen haben.
Wir haben ja letztes Mal, als es um Rezensionen ging, haben wir ja schon festgestellt, dass es offensichtlich so ist, dass nie zwei Menschen das gleiche Buch lesen.
Genau, oder den gleichen Film gucken.
Oder den gleichen Film sehen, so ist das. Aber, ne, wie gesagt, ich finde halt, man kann über viele Sachen streiten an dem Film. Ich kann auch viele Dinge, wie gesagt, ne, stilistische Sachen, kann ich auch sagen, ja, die hätte ich jetzt anders gelöst, was jetzt nicht heißt, dass, wie ich es gemacht hätte, besser gewesen wäre. Aber man kann nicht darüber streiten, dass der Film eine großartige Metapher erzählt. So. Weil das ist einfach so. Ja. Egal, was man jetzt von den Details und ne, hier so Dingen, so Kleinigkeiten, die ich gerne irgendwie anders gehabt hätte, würde ich mich nie dazu versteigen, zu behaupten, dass dieser Film keine großartige Metapher erzählt. Ja. Von daher finde ich, ist das durchaus gerechtfertigt, dass wir da noch eine eigene Folge zu machen.
Ich finde auch eine großartige Leistung dieses Films ist, dass viele Dinge werden da ganz explizit gesagt. So wirklich mit dem Holzhammer. Einfach so wird dir gesagt, was Phase ist. Und es funktioniert aber. Das wirkt sich nicht, das fühlt sich nicht an wie das Winken mit dem Zaunpfahl. Sondern das ist in dem Moment, ist das so stimmig und passt zu den Charakteren und ist einfach... Ja, dass es mich auch sehr wundert, warum manche Leute nicht mitbekommen haben, dass das eine Metapher ist. Aber ja, mein Mann hat es nicht wirklich mitbekommen. Meine Schwester, der ich diesen Film auch gezeigt habe, haben es nicht wirklich, weil ich habe dann gefragt, so, was ist die Metapher in diesem Film? Was würdest du sagen, wofür ist das eine Metapher? Und die so, das ist eine Metapher? Und ich so, du hast da keine Metapher gesehen? Also ja. Wie dem auch sei.
Ja, wie gesagt, meine Theorie war ja tatsächlich, dass der Film da nicht so viel für kann, aber das Marketing für den Film hat das einfach völlig verkackt.
Okay.
Weil das Marketing für den Film sieht zu 100% und der Trailer ist auch zu 100% nach Alien Invasion Film geschnitten.
Okay.
Und dann muss man sich nicht wundern, wenn die Leute da reingehen und einen Alien Invasion Film erwarten. Und dass sie alles, was sie sehen und hören und wahrnehmen, erstmal durch diesen Filter
interpretieren
werden. Ne, das ist halt so, das ist halt so, da habe ich letztens irgendwie ein interessantes Video gesehen, da ging es um Bücher. Und wenn Bücher falsche Klappentexte kriegen.
Oh ja.
Ne, oft ist es ja so, dass die Verlage darüber entscheiden, welcher Klappentext auf das Buch kommt und auch wie das Buch beworben wird. Und das war irgendein Booktube-Video. Wenn ich das rausfinde, welches es war, dann werde ich es verlinken. Wo sie halt meinte, sie möchte darüber sprechen, weil das halt wirklich kurzsichtig ist, ja. Bücher zu hypen in einer Kategorie, von der man denkt, die ist gerade erfolgreich oder erfolgreicher als die Kategorie, in die das Ding eigentlich gehört, vielleicht. Mhm. Und deswegen wollen wir jetzt, dass alle Leute dieses Buch kaufen. Und dann werden sie alle dieses Buch kaufen. Und in dem Moment ist der Verlag glücklich, weil alle haben ja Geld dafür bezahlt. Mhm. Aber was dann natürlich passiert, ist, dass du irreführende Werbung verbreitet hast. Das heißt, dieses Buch landet in den Händen von Tausenden von Menschen, die niemals dieses Buch angefasst hätten, wenn es ihnen so verkauft worden wäre, wie es eigentlich ist. Und das führt dann halt dazu, dass es halt Ein-Sterne-Bewertungen hagelt, mhm. weil du halt einfach dein Produkt einfach in die Hände von Usern gebracht hast, die prädestiniert dazu sind, es zu hassen. Weil sie einfach nicht die richtige Zielgruppe sind. Nicht, weil das Produkt schlecht ist, aber weil du es einfach an die falschen Menschen verkauft hast.
Ja, das
weil
ist auch
halt der Verkaufserlös oder der Hype, die Hype-Erzeugung halt wichtiger war, als dass das Produkt wirklich bei den Leuten ankommt, die es zu schätzen wissen.
Ja, wer auch schon mal irgendwie aus einem Glas getrunken hat und der Meinung war, da ist Orangensaft drin, dann war aber Apfelsaft drin. Das ist, ja. Das ist schon sehr, also Apfelsaft kann so schockierend sein. Aber ne, weder meine Schwester noch mein Mann hatten vorher irgendwas von diesem Film gehört. Die sind also völlig, völlig unbefleckt und unbeleckt da reingegangen.
Okay.
Und haben es trotzdem. Aber weiß ich nicht, manche Dinge muss man halt auch einfach entsprechende eigene Erfahrungen mitbringen, die dann sowas ansprechen kann.
Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht muss man auch einfach. Also, na, vielleicht ist es auch normal, dass Menschen erstmal die literally möglichste, also die buchstäblichste Interpretation der Dinge ist vielleicht einfach der Weg des geringsten Widerstandes und alles andere erfordert dann erstmal noch ein bisschen mehr Gehirnleistung, keine Ahnung. Aber ja, das kann natürlich sein, aber wie gesagt, ich glaube, ne, da das halt wirklich sich inzwischen zu so einem Love-It-or-Hate-It Film entwickelt.
Echt?
Ja, hatte ich so das Gefühl.
Okay.
Glaube ich schon, dass da das Marketing auch so ein bisschen was mit zu tun hat, weil du erzeugst ja, halt klar. Am einfachsten Hype dadurch, dass halt starke Gefühle involviert
ja,
sind.
Ja. Nee, das.
Hier in der Marketingabteilung ist dir das dann erstmal egal, ob das positive, starke Gefühle sind. Hauptsache, es wird viel drüber geredet.
Ja. Nee, also ich wollte dir überhaupt nicht widersprechen dahingehend, dass irreführende Werbung eine schlechte Idee ist. Andererseits ist es natürlich so, du hast dann den Hype und die Leute, die das Buch dann nachher vielleicht doch gut finden würden, hören dann vielleicht nur deshalb darüber, weil sich Leute darüber aufregen und die sich dann denken so, aber das klingt wie ein Buch, das ich gern lesen würde.
Ja, das ist tatsächlich so. Also es gibt ja ein paar Booktuber, die ich durchaus gerne höre. Auch wenn unsere Buchgeschmäcker diametral entgegengesetzt sind, weil ich mir dann immer denke, immer wenn die halt ein Buch zu ihrem DNF-Stapel legen und mir darüber vormotzen, wie schrecklich sie das finden, weil halt dieses und jenes und welches darin vorkommt und ich mir immer denke, das klingt nach einem Buch, das ich lesen sollte.
Ja, also vielleicht, also obwohl das Risiko ist schon gegeben, dass wenn dann nicht die richtigen Leute trotz der irreführenden Werbung darauf aufmerksam werden, dann hat das Buch halt gelitten. Und die Autorin hat gelitten und das ist völlig sinnlos.
Ja, vor allen Dingen, also bei Filmen ist es ja noch ein bisschen weniger kritisch, weil Filme sind halt oft eben als ein Gemeinschaftsprodukt. Bei Büchern ist es halt noch kritischer, weil viele Leser verstehen ja nicht, dass dahinter irgendwie Marketingmenschen stecken und Verlagsmenschen. Ne? Die lesen halt so einen irreführenden Klappentext und fühlen sich dann halt von dem Buch persönlich oder von dem Autoren persönlich verarscht und werden halt wahrscheinlich auch in Zukunft kein anderes Buch dieses Autoren mehr in die Hand nehmen, weil sie halt der Meinung sind, dass man sie verarscht hat. Und
ja.
Da finde ich das dann halt noch, aber bei Filmen ist es halt so, die verbindet man halt weniger mit einzelnen Menschen normalerweise.
Ja.
Also mit einzelnen, ja, vielleicht noch mit dem Regisseur oder mit dem Hauptdarsteller. Aber es ist weniger oft der Fall, dass halt wirklich so Dinge so persönlich laufen. Anyway, anderes Thema.
Genau.
Hast du denn noch ein Abschlusswort oder warst du jetzt dann mit deiner Kurzversion, bis wir dann die eigene Folge dazu machen, soweit erstmal fertig?
Ich denke, ich war damit soweit fertig, würde ich sagen.
Das ist doch schön.
Ja, weil ich auch einfach so ein bisschen durchgebraten bin jetzt.
Naja, es wird ja auch jetzt, wir haben ja jetzt auch wieder relativ lange geredet. Ich hoffe, dass es kurzweilig war. Ich persönlich finde es immer ganz spannend, Leute über Erzählstrukturen in Dingen reden zu hören. Ich gehe jetzt einfach mal ganz frech davon aus, dass ich nicht die Einzige bin, die und so. Mhm. Übernächste Woche machen wir tatsächlich wieder was mit Büchern, stelle ich fest.
Oha, was denn?
Ja, aber sowas Ähnliches. Also nächste Woche machen wir, warum wir anfangen, Bücher zu lesen.
Ah.
Also nächste Woche machen wir quasi die Folge, da schließt sich dann der Kreis. Nächste Woche machen wir die Folge, die Marketingabteilungen hören sollten, wenn sie uns Bücher verkaufen wollen, weil wir nämlich da erzählen werden, was uns dazu bringt, ein Buch aufzunehmen, in die Hand zu nehmen und dann anzufangen zu lesen. Wobei, hat jetzt noch nicht so viel damit zu tun, ob wir die dann auch zu Ende lesen.
Ja,
ich glaube, ich nur Bücher aufgenommen habe, die ich auch zu Ende gelesen habe.
Ja, also ich habe, ach so, du hast eine Liste mit Büchern gemacht.
Ja, ich habe zumindest für jedes Grundding, was ich erzählen werde, habe ich so 2-3 Bücher als Beispiele.
Das ist vielleicht eine Vorgehensweise, weil ich habe eine ganz lange Liste von Dingen, die mich dazu bringen, ein Buch nicht weiterzulesen.
Die Liste. Aber die Folge hatten wir ja schon.
Ja. Es ist halt jetzt sehr spezifisch, weil wenn ich überlege, warum fange ich an, Bücher zu lesen, das ist relativ unspezifisch. So. Aber ich gehe einfach nochmal durch und gucke und versuche eine Buchliste zu machen.
Genau. Das machen wir auf jeden Fall in 2 Wochen. Und dann würde ich sagen, bis dahin.
Ciao, ciao.